Das ist so eine allgemein schwierige Frage, aber so dieses Auseinandersetzen, was will man nicht? Oder im Studium, da kriegt man so viel präsentiert, auch, oder das muss man jetzt cool finden, obwohl man es vielleicht gar nicht so cool findet oder so. Also was man da und auch, ja, oder das, im Studium zum Beispiel, wenn wir dann mit dem Payer manchmal gespielt haben, oder so, dann hat man sich ja fast nicht traut, in der Jazzabteilung zu erzählen, dass man jetzt Blasmusik spielen geht am Wochenende oder so, weil da wird man ja dann wieder blöd angeschaut irgendwie. Aber wenn man das will, dann hat es ja alles seine Berechtigung letztendlich.
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andi Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen, hallo liebe Podcast-Hörer, schön, dass ihr wieder bei einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast, dabei seid. Und wie immer, bevor ich zu meinem Gast komme, möchte ich noch den Supporter erwähnen und das ist wie immer natürlich Buffet Grampon, Europas größter Hersteller, was Blasinstrumente betrifft. Wenn ihr auf der Suche nach einem Blasinstrument seid, dann kann ich euch nur den Showroom in Geretsried empfehlen. Dort findet ihr alles, was das Herz höher schlagen lässt, wie zum Beispiel auch das aktuelle neue Tenorhorn Universal von Alexander Wurz mitentwickelt. Einfach Termin machen oder anrufen und dann könnt ihr hinfahren und einfach ausprobieren. Ja, mein heutiger Gast ist Markus Geiselhardt und Markus kenne ich schon seit etlichen Jahren, auch wenn er sich an mich im ersten Moment gar nicht wirklich erinnern konnte. Wir sind uns tatsächlich schon ein paar Mal begegnet und es war ein total spannendes Gespräch. Es hat sich herausgestellt, dass Markus ein Suchender ist, was Energie betrifft. Deswegen ist er bei der Big Band Musik gelandet. Und wir sind der Frage nachgegangen, was will ich und vor allen Dingen, was will ich nicht? Wir haben so ein bisschen die Burgenland-Kapellengeschichte von Robert Payer angeschnitten. Es ging um Don Ellis. Wir haben über die Fehlerkultur gesprochen und Produktion bei Spotify. Also ihr seht, ein Rundum-Paket von wichtigen Themen, die wir angeschnitten haben. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Mein heutiger Gast kommt gebürtig aus Stuttgart und lebt mittlerweile in Pfaffenstätten in der Nähe von Wien. Er hat Jazzposaune an der Hochschule für Musik in Würzburg studiert und ist seit 2013 Lehrbeauftragter für Big Band Leitung am Institut für Popularmusik an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Daneben gründete er nicht nur das Markus Geiselhardt Orchestra und das Don Ellis Tribute Orchestra, sondern komponiert und arrangiert für diverse Big Bands. Dass Jazz nicht die einzige Leidenschaft ist, zeigt sein Engagement als Posaunist bei keinem geringeren als bei Robert Payer und seiner Original Burgenlandkapelle. Wenn er mal nicht Noten schreibt, Workshops gibt oder selbst am Instrument ist, dann kann man den Fußball- und Weinliebhaber beim Spätzlekochen auf YouTube sehen, wo er die Spezialrezepte weitergibt. Er kann sich wahrscheinlich gar nicht mehr dran erinnern, aber wir sind uns tatsächlich schon zweimal persönlich begegnet und deshalb freue ich mich umso mehr, ihn jetzt begrüßen zu dürfen und sage herzlich willkommen, Markus Geiselhardt.
Hallo Andi, herzlichen Dank für die Einladung.
Hi, du kannst dich wahrscheinlich wirklich nicht dran erinnern, gell?
Nein, helf mir auf die Sprünge.
Ja, das eine Mal war, ich glaube, 2005, als ihr oder als das Würzburg Jazz Orchestra mit Thomas Gansch gespielt hat.
Okay, da warst du im Publikum.
Ja, ich war sogar in der Probe da.
Du warst da in der Probe, echt?
Ja. Okay. Das war Zufall, weil ich damals Praktikant an der Schule war und die waren dann im Konzert und deswegen war ich dabei und irgendwie so.
Ah, okay. Und da warst du auch in der Probe. Da kann ich mich nicht mehr erinnern, dass da war so viel bei diesem Projekt.
Ja. Und ein paar Jahre davor beim Landesjugend Jazzorchester in Bayern. Wir saßen zusammen im Bierkeller. Aber ich war in der Zweitbesetzung. Also es ist schon okay, wenn du dich nicht an mich erinnerst. Aber wir waren zusammen am Tisch gesessen.
Okay, spannend, cool.
Ja, es ist so, es kreuzen sich die Wege.
Ja, auch schon eine Zeit her.
Das stimmt, 20 Jahre ungefähr.
Ja, Wahnsinn, die Zeit vergeht.
Das ist verrückt, gell?
Ja.
Mir ist das jetzt die Tage mal aufgefallen, als ich, genau, ich habe gestern einen Workshop gehalten in meiner alten Heimat und dann war, aber ich musste dich auch sagen, ich war seit 20 Jahren nicht mehr da und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie alt ich bin.
Das, du bist ja noch sehr jung, oder?
Ja, ich bin Mitte 30, also.
Ja, also immer noch 10 Jahre jünger quasi fast.
Ja, aber trotzdem, wenn man schon mal sagen kann, man ist schon seit 20 Jahren nicht mehr da gewesen, ist irgendwie.
Ja, ich weiß, das wird. Ja. Früher waren es 10 Jahre, jetzt sind es 20 Jahre und dann waren es 30 Jahre. Ja.
Markus, die erste offizielle Frage ist immer, welches Stück Musik du als letztes dann vor diesem Interview bewusst gehört hast?
Ja, das war vergangene Woche im Urlaub mal, an einem Abend. Das wollte ich schon ziemlich lange mal hören. Die Missa Solemnis ist zurzeit in der Arte-Mediathek in einer Aufnahme mit dem Riccardo Muti und Wiener Philharmoniker. Da habe ich mal, das wollte ich schon länger anhören und dann habe ich mir in der Urlaub extra die Partitur mitgenommen und habe es dann mal an einem Abend wirklich angehört.
Okay, cool. Also was ich total spannend an der Frage übrigens finde, das zeichnet sich jetzt immer mehr ab, ist, es kommen immer Musiken, mit denen man nicht rechnet. Also typische Blasmusiker hören dann Pop, Jazzer hören Klassik. Also es irgendwie kommt immer was anderes raus, als man eigentlich vermutet. Aber warum gerade Missa Solemnis?
Nein, ich habe gesehen, dass das in der Mediathek ist eben, mit dem Riccardo Muti und dem Wiener Philharmoniker. Und ich habe vergangenes Jahr, oder eigentlich 2020 im Beethoven-Jahr, habe ich einen Auftrag von der Stadt Baden bei Wien gehabt. Da wäre es eigentlich immer Beethoven-Triologie gegangen, ein Solokonzert, ein Quartettkonzert und ein Big Band-Konzert. Das Solokonzert hat noch stattgefunden im Januar 2020. Das Quartettkonzert hat noch stattgefunden am letzten Tag, bevor in Österreich alles zu war.
Okay.
Und das Big Band-Konzert ist bis heute nicht gespielt. Aber die Kompositionen und Arrangements sind fertig und da ist es eben drum gegangen, auf Motive Beethovens aufbauen. Da habe ich da quasi ein Big Band-Programm geschrieben. Und eines war Missa Solemnis. Und das habe ich damals schon oft gehört und jetzt wollte ich eben diese Fassung hören mit dem Riccardo Muti. Und wenn man dann die Partitur mitliest, ich finde, das ist total interessant, auch wie die dirigieren, diese großen Typen.
Und ja, ja, ja. Krass. Cool. Klingt spannend auf jeden Fall. Gibt es Aussicht, dass der dritte Teil noch aufgeführt wird?
Ja, ich hoffe schon. Also jetzt mal, gerade traut sich niemand so wirklich drüber, noch über größere Veranstaltungen mit der Big Band. Ich bin jetzt gespannt, wie es im Herbst weitergeht, aber ich hoffe schon, dass das in Baden entweder im Herbst oder dann kommendes Jahr im Frühjahr irgendwann mal noch gespielt wird, das die okay. Sachen.
Okay. Wobei ich jetzt dachte, dass in Österreich es jetzt langsam wieder aufgeht. Oder täuscht.
Ja, also es war das Sommer war jetzt recht gut hier.
Ja.
Ich bin jetzt gespannt, was jetzt passiert im Herbst. Also
okay.
Wie das jetzt weitergeht, das Ganze. Weil die Zahlen gehen jetzt gerade schon wieder hoch und ein mühsames Thema. Dass uns das seit anderthalb Jahren begleitet ist.
Ja, ja. Aber das war ja nicht zu erwarten, dass die Zahlen jetzt wieder hochgehen. Das ist ja so das Tragische an der Geschichte irgendwie. Ja. Naja. Okay, dann drücke ich die Daumen, dass das, ja, also allen Musikern natürlich, aber auch dir, dass das jetzt vielleicht im Herbst sogar schon funktioniert, dass ihr das aufführen könnt.
Ja.
Das wäre natürlich, natürlich sehr cool. Ich würde gerne ein bisschen chronologisch vorgehen und zwar mal ganz zurück in deine Kindheit. Wie kam Musik in dein Leben?
Also ich komme aus einer weniger musikalischen Familie, würde ich mal sagen. Trotzdem war es meinen Eltern irgendwie wichtig, dass sie mich in eine musikalische Früherziehung schicken. Das habe ich als weniger cool in Erinnerung, diese musikalische Früherziehung. Also da gibt es auch die Geschichte, dass ich mal aus dem Fenster abgehauen bin und so. Mit 4 Jahren, oder?
Okay, weil du keinen Bock mehr hattest, oder was?
Ja, weil ich fand es fürchterlich. Ich habe die Lehrerin damals ganz schlecht in Erinnerung.
Okay.
Und dann war, ja, das war alles so mit so riesen Noten und farbige Noten.
Yeah.
Und ich fand es total schlimm eigentlich.
Okay.
Und ich hoffe, dass in der Zwischenzeit sich in dem Bereich vieles bewegt hat und zum Besseren.
Okay. Und du fandest die großen Noten schlimm, weil du dich nicht ernst genommen gefühlt hast oder woran lag
es? Ja, ich habe das irgendwie so ganz komisch in Erinnerung. Also so, ich habe gedacht, jetzt singt man da oder spielt auf diesem Xylophon rum oder es passiert was. Und dann hat man so ganz große Noten gelernt und es ging eigentlich gar nicht um Musik, sondern eher als so, ja, das war wie im Kindergarten, glaube ich, so eine Beschäftigungstherapie für Kinder oder so.
Okay. Ja, das ist natürlich sehr schade, aber es ist ja umso besser, dass du trotzdem bei der Musik gelandet bist und dass da nicht schon alles versaut wurde.
Ja, da war es kurz davor sozusagen. Ja, genau. Und dann habe ich natürlich das, was glaube ich alle mal gemacht haben, dann danach im Blockflötenunterricht. Das haben glaube ich auch alle gespielt. Und dann hat der Musikverein, da wo ich etwas außerhalb von Stuttgart aufgewachsen bin, in dem Ort, hat der Musikverein so Instrumente-Vorstellungsrunde gemacht. Die Vorstellungsrunde war dann allerdings auch recht kurz, sondern weil man hat gar nicht irgendwas probieren dürfen. Ich weiß nicht, bin da mit zwei Kumpels damals hingegangen und wir sind da reingekommen und die haben gesagt, ihr drei spielt Tenorhorn. Das war quasi die Instrumentenvorstellung. Okay. Weil sie tiefes Blech braucht haben und erklärt haben sie es dann, dass die Lippen so groß wären und man eh nichts anderes spielen kann. Also das,
das wobei war deine Lippen doch echt schmal sind, finde ich. Also so, oder? Ja,
aber die haben tiefes Blech gebraucht.
Ja,
und
ja.
Die natürlich.
Ja, ja, wie es halt früher war.
Ja, und dann bin ich halt zum Tenor angekommen. Genau, und so ging das dann los quasi, ich glaube 1986 war das oder so.
Oh, da bin ich gerade geboren worden. Und wann kam dann die Posaune dazu?
Ich glaube, so drei oder vier Jahre später dann. Da wollte ich dann eigentlich Posaune spielen, weil der Musikverein hat dann immer recht modernes Repertoire gespielt und dann war es irgendwie auf dem Tenorhorn wieder ein bisschen Fahrt und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich Posaune spielen. Und dann hat mir der Posaunist, also Tenorhornunterricht, habe ich bis dahin bei einem Trompetenlehrer gehabt von dem Verein. Und dann hat der, wo in dem Verein, der ein älterer Herr, wo in dem Verein Posaune gespielt hat, der hat dann Posaunenunterricht gegeben, sozusagen.
Ab wann wusstest du oder ab wann dachtest du, das könnte ich beruflich machen?
Ich glaube, das kam schon ziemlich früh mal, dieser Gedanke, wo ich auf Posaune gewechselt bin. Da war das schon irgendwie so da, aber natürlich nur überhaupt keine Vorstellung, was es bedeutet oder was das sein kann oder in welche Richtung das geht. Also das war nur völlig, das hat eine Zeit lang gebraucht, also bis sich das dann entwickelt hat, wo es dann hingegangen ist. Das waren so verschiedene Einschnitte. Oder.
Okay. Was wäre die Alternative gewesen?
Ich weiß nicht, irgendjemand, meine Eltern sagen immer, wo ich aufs Gymnasium gekommen bin damals, hätte ich immer gesagt, Archäologe wäre auch noch interessant irgendwie.
Geil, das hatte ich tatsächlich auch lange als Wunsch, Archäologe oder Paläontologe und dann halt Musiker und Lehrer. So, das war es genau. Dann schon irgendwie. Ich habe gelesen, du hattest Posaunenunterricht bei Ernst Hutter, den hatte ich ja auch letztes Jahr schon im Gespräch. Ja. Und wie kam es da dazu?
Das ist, glaube ich, einer meiner wichtigsten Lehrer gewesen, der Ernst. Ich habe dann erst bei jemandem Heeresmusikchor in Stuttgart Unterricht gehabt, so Anfang der 90er Jahre. Dann habe ich mal eine Zeit lang Unterricht gehabt bei jemandem Staatsorchester in Stuttgart. Dann war ich dann während dem Grundwehrdienst selbst im Heeresmusikchor und da hat mir dann jemand den Ernst Hutter empfohlen damals. Mhm. 1996 war das dann. Mhm. Und dann habe ich im Ernst angerufen und gesagt, dass ich interessiert wäre, bei ihm Unterricht zu nehmen. Und dann haben wir uns mal getroffen und dann habe ich insgesamt, glaube ich, 4 oder 4,5 Jahre regelmäßig bei ihm
Unterricht. Oh, okay.
Also er hat mir eigentlich auf diese ganze Jazz-Schiene und so gebracht. Das war so der erste, weil davor wollte ich eigentlich immer nur klassische Richtung gehen. Mhm. Das war immer so, also gar nicht gewusst, wo hin genau. Und Ernst hat mir dann irgendwann, das müsste 96 oder so gewesen sein, oder 97, hat er mich mitgenommen auf einen Jazz-Workshop in Stuttgart, wo er Dozent war. Und hat gesagt, ich soll da mal kommen. Und es war dann wie eine andere Welt, so ohne Noten spielen. Und also ja, genau so und ging das dann los.
Okay. Wie hat sich das am Anfang für dich angefühlt, so ohne Noten?
Ja, ich habe erst gar nicht gewusst, was ich tun soll irgendwie. Also schon ein bisschen hilflos. Also das war schon hart, diese Erfahrung. Aber total faszinierend trotzdem. So, wenn ich mich da jetzt zurückerinnere, das ist ja auch schon wieder 25 Jahre. Ja.
Also das heißt, ab da war dann klar, du willst kein Klassiker werden, sondern bleibst lieber beim
Jazz. Ja, es gab dann aber noch andere. Es gab dann auch mal im Jugendsinfonieorchester in Stuttgart, gab es mal nur ein Erlebnis mit der ersten Sinfonie von Johannes Brahms, C-Moll.
Okay.
Die hat auch dazu beigetragen, dass ich nicht
wieso, lasse. Wenn ich fragen darf?
Weil man 4 Sätze lang rumsitzt und AZ hat. Und dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wo geht der Choral, ich glaube, oben auf dem A oder Ass geht er dann im vierten Satz so ein Choral los. Und man hatte vor 40 Minuten Zeit, sich zu überlegen, was passiert, wenn man diesen Ton verkiekst. Und was macht man dann, wenn man sich 40 Minuten überlegt, dass man diesen Ton verkiekst? Ja, dann verkiekst man ihn natürlich. Und ja, das war so ein Erlebnis. Also ich bewundere da sämtliche klassischen Kollegen irgendwie allein diese Nervenstärke da so lange da zu sitzen, dann abzuliefern.
Das kann ich voll gut nachvollziehen. Ich weiß, wir hatten im Studium hatten wir ein Oratorium auf dem Programm. Ich weiß leider nicht mehr welches. Ich weiß aber, dass ich auch 40 Minuten Pause hatte und es war dann Solo-Einsatz unten auf dem D1, also überhaupt kein schwerer Ton. Also völlig Banane. Bis mein Lehrer irgendwann mal gesagt hat, ach, du machst die erste. Ja, das hinten ist schon blöd. Und ab da war dann irgendwie dann hat bei mir der Kopf erst angefangen, weil jemand anders, der mir gesagt hat, das ist schon doof, nach 40 Minuten da einzusteigen. Ich habe mir vorher nie Gedanken gemacht. Und dann, wie du schon sagst, dann sitzt du da 40 Minuten und überlegst dir, okay, was passiert jetzt irgendwie?
So. Ja, und es wird kalt. Ich weiß noch damals, da haben wir in der Kirche gespielt, in Stuttgart-Pisten. Und dann war es kalt und man kann irgendwie niemals spielen davor. Ja. Also man sitzt da einfach und.
Ja, das kann ich alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Wieso hat es sich dann nach Würzburg verschlagen? Würzburg ist ja jetzt für Jazz nicht zwingend der erste Gedanke, der einem kommt, oder? Also ich hätte da jetzt eher Köln im Kopf gehabt.
Ja, ich habe damals verschiedene Aufnahmeprüfungen gemacht. Mhm. Und unter anderem in Würzburg habe ich einen Studienplatz gehabt. Ich glaube, in München hätte ich auch noch hingehen können. Okay. Dann war irgendwie so schon ein bisschen die Überlegung, 99, wo ich angefangen habe zum Studieren, das ist die Nähe nach Stuttgart. Aber eigentlich wollte ich weg von Stuttgart mal und trotzdem irgendwie nicht zu weit weg, um vielleicht auch noch das ein oder andere Geschäft dort spielen zu können. Mhm. Also das waren so diese. Und dann bin ich in Würzburg eben gelandet.
Okay. Also eine rein rationale Entscheidung irgendwie.
Ja, noch München wollte ich damals nicht irgendwie und dann war es irgendwie, Würzburg war nicht so weit und ja, genau. So. Okay.
Aber bereust du nicht im Nachhinein? Fandest du gut?
Nein, ich fand es eigentlich zum Studieren sehr gut in Würzburg. Okay. Weil es eben nicht so wie jetzt in Wien so ein großes Haifischbecken ist oder wo, sondern man hat in dem Würzburg schon als Student oder als Studierender die Möglichkeit, sich auszuprobieren. Und hat immer Chancen gehabt, zum Spielen eigene Sachen zu machen, was, glaube ich, in einer großen Stadt schwieriger ist. Also man hat da mehr Möglichkeiten, sich auszuleben, ohne die ganz große Konkurrenz jetzt neben dran zu haben.
Ja, weil du sagst ausprobieren, das ist ja so ein Ding von dir. Also du hast das Würzburg Jazz Orchestra gegründet, du hast das Markus Geiselhardt Orchestra gegründet, das Don Ellis Orchestra. Also du gründest anscheinend gerne Big Bands. Was reizt dich daran, Big Bands zu gründen?
Eigentlich gar nichts, weil es ein irrsinniger organisatorischer Wahnsinn ist eigentlich.
Deswegen frage ich nämlich.
Ja, das hat sich eigentlich immer so ergeben. Also das ist so das, was ich auch vorhin mal gemeint habe. Also das hat sich ja alles entwickelt oder da waren verschiedene Gegebenheiten, die das da waren. Und während dem Studium eben habe ich damals die Leitung von der Big Band, der Jazz-Initiative, übernommen. Und dann ging es eben mal drum, das war dann so im Herbst 2004 oder so müsste es gewesen sein, da hat die Jazz-Initiative Würzburg gesagt, dass sie gerne eine Big Band-Matinee machen würden im großen Haus, im Main-Franken-Theater an Ostern. Und so ist dann eigentlich das Würzburg Jazz Orchestra entstanden mit diesem, wo wir dieses Don Ellis-Projekt das erste Mal gespielt haben, quasi, da wo du quasi auch dann die Probe und das Konzert ja irgendwie miterlebt hast. Und eigentlich war das ja nur so als einmaliges Ding geplant. Und dann haben wir dieses Projekt gespielt und irgendwie war die Stimmung dann so, dass man da schon nochmal was machen sollte. Und dann haben wir, glaube im Sommer 2005 gleich ein Open-Air-Konzert gespielt. Und dann hat sich das irgendwie entwickelt, dass wir im Hoxhorn die Möglichkeit gehabt haben, regelmäßig zum Spielen. Und daraus ist dann quasi entstanden, dass wir dann bis 2010, glaube ich, oder 2011, glaube 2010 war das letzte Konzert, mal quasi alle zwei Monate an das Programm gespielt mit der Band. Und das ist dann immer so gewachsen, das Würzburg Jazz Orchestra. Also am Schluss war das ja so ein Musikerpool, sag mal Amsterdam, Köln, Wien, irgendwie war der große Musikerpool im Würzburg Jazz Orchestra am Schluss.
Krass. Dafür, dass es Würzburger heißt, kommt ja von weiter her irgendwie.
Ja, das war ziemlich krass und am Schluss ist das Projekt natürlich auch an der Unfinanzierbarkeit gescheitert oder Oder dass wir einfach zu wenig Fördergelder gekriegt haben. Und ja. Aber es war eine schöne Zeit.
Das glaube ich, weil sonst macht man es ja nicht so lange. Aber das wäre ja meine nächste Frage. Also wenn du so viel gründest, das ist musikalisch gesehen ja ziemlich cool. Aber es ist ja, wie du schon sagst, das muss ja auch bezahlt werden. Und man muss auch Auftrittsmöglichkeiten überhaupt erstmal bekommen. Also für so große Bands. Ist das nicht schwer?
Ja, sicher ist es schwer. Ja. Also das ist wahrscheinlich auch der Grund, gerade mit dem Markus Eisler Orchester, zum Beispiel mit dem MGO, da haben wir jetzt das letzte Mal gespielt im Landestheater in Linz, glaube im Februar 2019. Mhm. Dann wollte ich eigentlich ein 10-jähriges Jubiläumsprogramm machen, letztes Jahr im Herbst. Ist dann natürlich alles Corona wieder zum Opfer gefallen und jetzt weiß ich gerade gar nicht, wann ich mit der Band wieder spiele, weil gratis, also man braucht immer Veranstalter, die das auch bezahlen wollen oder braucht zumindest einen Veranstalter, der gut zahlt, dass sie vielleicht mit einer Querfinanzierung einen anderen Gig wieder mitnehmen kann. Und das ist natürlich schon immer eine Frage und das ist auch der Grund, warum man mal mehr und mal weniger oft spielt.
Ja. Hängst du da alleine in der Orga drin oder hast du da wenigstens noch Menschen, die dir da helfen?
Na, das ist so ein bisschen, also das ist was mir fehlt. Also das ist das Einzige, was mir wirklich fehlt. Ich hätte gern jemanden, das hat noch nie funktioniert, jemand, der mir beim Booking hilft, also beim Konzerte ausmachen hilft für die verschiedenen Projekte, weil ich finde, es ist irrsinnig schwierig, sich selbst zu verhandeln.
Ja.
Also bei der Gage angefangen, bei der Anfrage angefangen, sich für sich selber zu verhandeln, ist irgendwie schwierig. Also vor allem, wenn es mit Veranstaltern geht, das ist. Aber eigentlich läuft alles über meinen Schreibtisch, meine ganzen Projekte.
Ja. Krass. Wo nimmst du die Zeit her, wenn du noch selber spielst, unterrichtest und schreibst und noch die Booking-Sachen machst?
Ja, schwierig. Die fehlt manchmal, die Zeit. Also das ist auch, das sind immer so Gewichtungssachen. Und gerade bei den Booking-Sachen ist natürlich so, also mir geht es da so, ich bin da oft motiviert mal. Mhm. Und dann schreibt man Mails hin und dann telefoniert man, dann ist man so 1-2 Wochen da dahinter, dann rufen irgendwelche Clubs nicht zurück oder man kriegt keine Antwort und dann. Und dann denkt man wieder, naja gut, jetzt muss ich wieder mich um andere Sachen kümmern und dann verläuft es natürlich wieder irgendwo. Und das ist eine, und beim Schreiben, Üben, da ist natürlich immer so, wenn jetzt gerade wirklich ein Projekt ansteht zum Schreiben, dann hat natürlich Schreiben, also das hat immer irgendwas Oberhand letztendlich. Und dann halt, aber es ist schon ein bisschen vom Tagesablauf, dass ich in der Früh meistens so E-Mail-Geschichten mache und organisatorische Sachen und dann mal ein bisschen übe und dann wieder ans Komponieren gehe oder arrangieren oder was sonst noch anfällt, Unterricht vorbereiten etc. etc.
Okay. Auf der CD vom Markus Geisler Orchestra heißt ja die erste Nummer My Instrument is the Orchestra. Also mein Instrument ist das Orchester, ist die Band. Wann kam bei dir dann so dieses Komponieren überhaupt dazu? Also wann hast du entdeckt, dass dir das Bock macht und anscheinend ja auch sehr liegt?
Ja, das kam eigentlich, ich würde mal sagen, die wichtigste Phase war wahrscheinlich, wo ich nach Wien gegangen bin. Diese 4 Jahre nach dem Studium quasi, oder 5 Jahre nach dem Studium, sag man mal so, das war schon so wieder Sachen loslassen, was man im Studium gelernt hat oder so. So um die Suche, was man eigentlich selber will. Oder auch, ich betitel es vielleicht auch so nach der Suche, was man gar nicht will oder was man nicht will. Dass einem das klar wird, um daraus dann erkennen zu, also dass man daraus die Erkenntnis zieht, was man eigentlich will irgendwie. Und da ist das alles so entstanden. Und da bin ich dann auch irgendwie ins Komponieren hineingerutscht. Davor war es eher so Arrangieren.
Okay.
Dann ist immer mehr auch die Kompositionssache dazukommen.
Okay. Wann erinnerst du dich noch an dein allererstes Arrangement, das du je geschrieben hast?
Ja, das war sehr früh. Das war für die Schulbigband im Gymnasium, war das mal.
Okay, welche Nummer?
Da habe ich Also sprach Zarathustra mal ein Arrangement geschrieben. So
Big Band. Cool. So.
Ja. Da habe ich sehr viel über Transposition gelernt.
Und was geht und was nicht geht wahrscheinlich.
Ja, genau. Aber das sind ganz wichtige Erfahrungen natürlich, die man machen muss.
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, das sind vor allen Dingen praktische Erfahrungen. So dieses also wir hatten das ja auch nur so teilweise und ich schreibe ja auch relativ viel und das meiste habe ich tatsächlich auch beim Machen gelernt. Also selbst wenn es dann im Studium hieß, okay, das und das und so. Aber irgendwie, man will es ja doch manchmal ausprobieren und wissen, wie es klingt. Da hilft dir ja auch nicht, wenn es dir einer sagt, dass es irgendwie, also auch wenn er vielleicht recht hat, aber irgendwie will man es ja schon mal ausprobieren, finde ich.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, das zu hören, was man schreibt. Und auch zu hören, wenn was weniger gut klingt oder wenn was überhaupt nicht gut klingt, dass man das auch hört. Warum klingt es nicht gut?
Ja.
Genauso wichtig ist zu hören, wenn was gut klingt. Und ich glaube, dieses Hören und eine Klangvorstellung vor allem zu entwickeln über den Klangkörper, für den man schreibt, das ist, glaube ich, das immens Wichtige. Also wie klingt der Big Band, wenn ich für Big Band schreibe, wie klingt der Blechbläserquintett, wenn man für so eine Besetzung schreibt, oder wie klingt der Blasorchester, wenn man für ein Blasorchester schreibt, dass man diese Klangvorstellung in sich hat. Und das auch immer wieder probiert. Das ist heutzutage, glaube ich, ein bisschen eine Gefahr mit dem Computer und so, dass man quasi alles sofort anhören kann. Und das ist ein bisschen gegen die Klangvorstellung, um sich eine eigene Klangvorstellung mit echten Instrumenten aufzubauen.
Ja, könnte sein, dass das nicht so praktisch ist. Also ich komme auch noch aus einer Zeit, wo man das tatsächlich eher noch live gemacht hat. Könnte ich mir tatsächlich kontraproduktiv vorstellen. Du hast aber gesagt, Klangvorstellung für den Klangkörper, den man schreibt. Und dein Klangkörper ist ja anscheinend die Big Band. Also warum ist es für dich die Big Band? Das ist ja, also Profi-Big Bands gibt es ja nicht mehr so viele, so fest etabliert. Das sind ja, wenn, dann sind es ja eher nur noch so Projekte irgendwie. Ja. Woher kommt bei dir der Reiz zu sagen, nee, ich möchte dem Sound aber irgendwie treu bleiben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Big Band ist so, wo ich das erste Mal Big Band dann gespielt habe, also so richtig, jetzt nicht Schul-Big Band oder so, sondern mal wirklich so Big Band gespielt habe. Diese Energie, was ein Big Band erzeugt, das hat mich total umgerissen vom ersten Mal. Und nach dieser Energie bin ich eigentlich immer und immer wieder am Suchen irgendwie. Und dieses Wasser-Rhythmus-Gruppe, wenn das im Grooven anfängt, wenn 13, 14 Bläser zusammen einfach einen Ton spielen und eben das fährt. Das ist so dieser Reiz, was es immer nur ausmacht. Und da auch, aber schon auch die Suche, was kann man da noch rauskitzeln letztendlich? Oder wo kann das hingehen? Und das ist so der Reiz, was für mich dieser Klangkörper irgendwie ausmacht und der mich irgendwie gefesselt hat seit wahrscheinlich 20, 25 Jahren,
Du hast auch noch gesagt, gerade nach dem Studium war das so deine wichtigste Phase, weil man dann erstmal loslassen muss, um rauszufinden, was man will, beziehungsweise was man nicht will. Was willst du denn nicht?
Ich habe irgendwann rausgefunden, dass ich mein eigenes Ding machen will. Dass ich nicht unbedingt Sachen spielen will, die ich jetzt gar nicht spielen will, weil es mich künstlerisch nicht überzeugt. Also künstlerisch spannende Sachen will ich eigentlich machen. Und ich meine, ich habe damals auch alles gespielt, oder irrsinnig viel gespielt. Das sind natürlich dann auch immer wieder wirtschaftliche Faktoren, oder? In einem Bierzelt auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart spielen von 11 bis 11 oder so. Das sind natürlich total wichtige Erfahrungen, aber irgendwann will man das vielleicht auch nicht mehr. Oder ist das auch nicht das, was man künstlerisch will? Und ich glaube, es gibt einfach verschiedene Typen von Musikern. Es gibt zum einen die Sidemans, die künstlerische Sidemans. Dann gibt es die Musiker, die in dem kommerziellen Bereich irgendwie irrsinnig gut unterwegs sind und was alles seine Berechtigung hat. Und für mich ist dann halt immer mehr das Ding geworden, oder was ich erkannt habe, ist, dass ich mein eigenes Ding machen will. Das ist so das. Und dass ich nicht mehr so viel kommerzielle Sachen machen will, sondern mehr so diese künstlerische Sache und das aber diese Programmatik selber vorgeben. Das war so dieses, ich glaube, dieser Gedanke oder dieses. Das ist so eine allgemein schwierige Frage, aber so dieses Auseinandersetzen, was will man nicht? Oder im Studium, da kriegt man so viel präsentiert auch, oder das muss man jetzt cool finden, obwohl man es vielleicht gar nicht so cool findet oder so. Also was man da und auch, ja, oder das, im Studium zum Beispiel, wenn wir dann mit dem Payer manchmal gespielt haben, oder so, dann hat man sich ja fast nicht traut, in der Jazzabteilung zu erzählen, dass man jetzt Blasmusik spielen geht am Wochenende oder so, weil da wird man ja dann wieder blöd angeschaut irgendwie. Aber wenn man das will, dann hat es ja alles seine Berechtigung letztendlich. Und das ist aber auch so ein Ding, wo man sich dann überwinden muss oder fragen muss, was will ich und was will ich nicht? Und dann kann man auch, glaube ich, richtig dahinter stehen letztendlich.
Also darauf wollte ich jetzt dann eh noch zu sprechen kommen. Also nicht nur, wie die Zeit bei Robert Payer war, sondern tatsächlich, wie ist das, als Jazzmusiker Blasmusik zu machen? Also ich hatte letztes Jahr mit Christoph Moschberger darüber gesprochen und da hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass sich das in Köln irgendwie, war das nicht so. Aber ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, gut, ich war jetzt kein studierter Jazzmusiker, aber halt Klassiker und da war das auch noch so ein bisschen verpönt irgendwie. Mit Blasmusik am Wochenende Geld zu verdienen. Ist heute, glaube ich, nicht mehr so, aber so wie du klingst, war das ja bei euch dann anscheinend auch so.
Na, ich glaube schon, dass sich da in den letzten 10 Jahren hat sich ja da unfassbar viel verändert. Also ich sehe das ja jetzt auch bei den Studierenden, bei uns zum Beispiel. Da wäre man es ja fast lieber, wenn da ein bisschen mehr der Jazz oder so wieder im Mittelpunkt stehen wird. Also die fahren ja voll auf Blasmusik ab. Also da ist in den letzten 10 Jahren ist ja irrsinnig viel passiert auch mit diesem Woodstock der Blasmusik und diesen ganzen Festivals und da ist ein richtiger Hype gerade. Das war ja vor einem 20 Jahren nicht.
Ja.
Und da war das schon ein bisschen so, dass es so ein bisschen uncool war oder ja, Blasmusik ist ja nichts.
Wie kamst du dann zu Robert Payer und warum hast du es dann trotzdem gemacht?
Das war ziemlich am Anfang vom Studium, glaube ich. Ich habe 99 angefangen in Würzburg zum Studieren und entweder war es kurz vor dem Studium anfangen oder kurz danach, dass mir der Robert angerufen hat für Aushilfe, ob ich aushelfen könnte. Dann habe ich einmal ausgeholfen, dann habe ich zweimal ausgeholfen und dann war er ziemlich schnell irgendwie da drin, weil der Posaunenplatz gerade frei war irgendwie.
Okay. Wie kommt er auf einen Posaunist, der in Würzburg studiert, aus Österreich?
Na, der Robert Payer ist ja keine österreichische Kapelle. Das ist ja eine schwäbische Kapelle eigentlich. Vielleicht müssen wir da über die Burgenländer-Geschichte reden.
Sollten wir vielleicht mal.
Der Robert Payer ist ja 1956, glaube ich, wo der Ungarnaufstand war. Da ist er ja geflüchtet aus dem ungarischen Teil vom Burgenland und ist dann in Schwäbisch Gmünd, ist er sesshaft geworden quasi. Mit einigen anderen Leuten, die auch geflüchtet sind vom ungarischen Burgenland. Und dort hat er dann 1960, also eigentlich hat er vor 60 Jahren, ist eigentlich 60-jähriges Jubiläum gewesen, letztes Jahr von der Burgenlandkapelle. Und hat dann in Schwäbisch Gmünd quasi die Original-Burgenlandkapelle gegründet.
Okay, wusste
ich
nicht.
Und es ist dann nach und nach, ist es dann, also so in den 90er Jahren hat es bei ihm halt auch so einen Generationswandel gegeben, wo die Alten dann einfach aufgehört haben teilweise. Und genau, und so bin ich dann irgendwie dazugekommen.
Wie gesagt, Robert Payer wusste ich gar nicht. Ich dachte tatsächlich, dass das eine österreichische Kapelle ist. Ich wusste, dass ein paar natürlich nicht aus Österreich kommen, aber dass das eher so angesiedelt ist, ist mir neu. Was hat dir das dann aber gegeben, als studierter Jazzmusiker dann Nachschlag zu spielen?
Ja, wenn ein Nachschlag gut gespielt ist, dann kann das schon wieder richtig cool sein. Ja. Das ist Rhythmusgruppe quasi.
Ja, ja.
Ich finde es manchmal schade, dass in vielen aktuellen Aufnahmen das so runtergemischt wird, irgendwie der Nachschlag, weil dann fehlt auch wieder der Groove teilweise.
Ja. Nachschlag. Ja, oder halt kleine Besetzung, wo es den nicht mehr gibt, sondern nur noch auf der kleinen Trommel mitgemacht wird und dann.
Ja. Wo bei der Nachschlag natürlich mit den 3 Posaunen oder überhaupt der Nachschlag in der Blasmusik, in der traditionellen Blasmusik, ist natürlich auch das harmonische Fundament.
Genau, ja, ja.
Und wenn es fehlt, dann ist so, wenn, dann müssen das natürlich durch ein Akkordeon oder so ersetzt werden. Aber wenn das ganz weg ist, dann finde ich es immer ganz, ganz schwierig. Also, weil das ist ja wie wenn wir Jazz spielen würden ohne Klavier oder ohne Gitarre oder ohne Harmonieinstrument letztendlich.
Ja, aber der Trend geht ja gerade dahin, dass es wegfällt eher. Finde ich. Also, wir haben ja ganz oft so 7er-Besetzungen, die alle fantastisch spielen. Davon mal abgesehen, aber da fehlt ja oft.
Ja, aber das ist halt jetzt gerade wieder diese. Aber die 7er-Besetzungen, die haben doch schon meistens so Akkordeon dabei, oder? Ich bin da nicht ganz in
der Szene. Also, ich kenne nur eine bisher. Oder es gibt jetzt, langsam gibt es wieder welche, die das machen, aber es gab ja mal so eine Zeit lang, da war ja nur 2 Tenorhörner, 3 Trompeten, Schlagzeug, Tuba, das war's.
Ach so, ja, da fehlt dann ganz. Aber die kleine Egerländer-Besetzung.
Die haben Akkordeon dabei. Die haben
ja Akkordeon dabei, glaube ich.
Ja, genau, ja. Und das natürlich auch neben dem Harmonischen natürlich auch mal noch eine spannende Klangfarbe halt.
Ja.
Weil ich, so gut die alle spielen, mir fehlt auf Dauer irgendwie eine Klangfarbe. Und wenn es das Holz halt nicht ist, dann halt von mir aus ein Akkordeon oder so.
Ich finde das überhaupt spannend so in dieser Szene. Jetzt sind gerade diese kleinen Besetzungen in, vielleicht weil man es besser verkaufen kann oder so. Das kommt mir jetzt irgendwie vor. Ich weiß nicht, wann die genau angefangen haben mit der kleinen Egerländer-Besetzung. Das wird es wahrscheinlich auch schon bald 10 Jahre jetzt geben, dass die das machen.
Ja, weiß ich jetzt selber nicht, aber also auf jeden Fall schon lang.
Und im Seither gibt es irrsinnig viel solche kleine Besetzungen jetzt irgendwie. Und davor hat es ja irrsinnig viel große Besetzungen gegeben, die sich immer wieder... Ja. Also jetzt ist gerade wohl der Trend irgendwie bei der...
Ja, aber ich glaube, also ich hatte ja selber 15 Jahre lang eine große Besetzung und es war ein ausschlaggebender Punkt war auch... Das Finanzielle, also das, was du selber bei deinen Big Bands angesprochen hast.
Ja, sicher.
Habe ich auch bei uns gesehen. Also bei uns ging es ja nicht darum, dass ich Profimusiker habe, die davon leben müssen oder so. Aber wir kamen ja nicht mal auf null raus. Also wenn du dann immer nur drauflegst, dann stellst du das halt dann doch irgendwann in Frage.
Ja, ja, das ist ein ganz großes Problem natürlich. Ja. Das ist dieses wirtschaftliche Problem dabei, bei Großbesetzungen.
Genau.
Die sind in den Jazz nicht viel anders wie in der Blasmusik.
Ja.
Wobei, wahrscheinlich ist im Blasmusiksektor fast noch extremer, könnte ich mir vorstellen, dass die Gagen.
Dass ja, da wird man oft, also bei uns war das oft so, dann irgendwie hat man das versucht, über Essen und Trinken zu regeln, wo du dich dann fragst, nee, das ist dann doch zu wenig leider irgendwie. Aber gut. Aber weißt du eigentlich, dass du mitverantwortlich bist, dass eine Kleinbesetzung gegründet wurde? So indirekt. Du erinnerst dich an Christian Wissel?
Ja.
Er hat bei mir im Podcast gesagt, du hättest ihm mal gesagt, dass er ganz toll Polka spielen kann. Und dann.
Das habe ich sogar gehört, ja, da habe ich geschmunzelt, ja.
Genau. Siehst du, und daraufhin hat er ja erst über nachgedacht und dann kam ja die Flamenca dabei raus. Also so ein bisschen Mitschuld bist du schon.
Okay, das freut mich natürlich. Ich weiß gar nicht, da haben wir damals mal an einem Hochschulhauptmannfest oder so, glaube ich, mal Blasmusik gespielt. Also.
Okay.
Viele Grüße.
Ja, sage ich ihm, wenn ich ihn mal sehe, aber ich sehe ihn auch nicht so oft oder eigentlich fast nie, aber okay. Ich sag's ihm aber demnächst, ich muss ihn eh mal anrufen. Du schreibst auf deiner Homepage verschiedene Zitate, unter anderem, alle meine Noten bringen mich nicht aus den Nöten und ich schreibe Noten überhaupt nur aus Nöten. Beethoven-Zitat. Was sind deine Nöte, damit du komponieren musst?
Das kommt, ich fand das Zitat irrsinnig interessant oder spannend, weil das kommt schon aus der Zeit, wo ich nach Wien kommen bin dazu. Also da war es finanziell, gab es da schon Jahre, die waren nicht so einfach letztendlich. Also so, wenn man nur Freelance unterwegs ist, dann gibt es von der wirtschaftlichen Sicht manchmal schlaflose Nächte und dann schreibt man Noten eben aus Nöten und von daher kommt dieses Zitat noch, was ich eigentlich ja unfassbar schönes Zitat finde vom Beethoven, wo die Situation ein bisschen, er hat ja auch immer, zumindest hat er immer so getan, dass er kein Geld hat. Scheinbar bei seinem Tod war ja dann doch einiges an Vermögen da.
Ja, das alte Schlitzohr. Ja. Was hat dich veranlasst, nach Wien zu gehen, von Würzburg aus?
War 2004 fertig mit dem Studieren und habe dann eigentlich ziemlich viele Musikschuljobs gehabt. Mhm. Ich glaube, ich habe 3 oder 4 Tage unterrichtet. Eigentlich war da alles gemacht, dass bis zur Pension nimmer viel passiert. Und das hat mir dann irgendwann Angst gemacht in dem Alter. Also, dass ich da jetzt bleibe, dort unterrichte und es passiert nichts. Und dann habe ich mir überlegt, ich muss weg. Habe dann kurz überlegt, ob ich nach Stuttgart zurückgehe, aber das wollte ich dann auch nicht wirklich. Und dann habe ich mit dem Thomas Ganscher dieses Don Ellis-Projekt gemacht. Dann war in Wien ja noch das Vienna Art Orchester. Die Szene fand ich sehr interessant. Kurz habe ich auch überlegt, nach Berlin zu gehen. Damals sind irrsinnig viele Leute nach Berlin gegangen. Aber Berlin hat mir von der Stadt her, war ich nie so großer Berlin-Fan. Und dann habe ich gedacht, jetzt gehe ich einfach mal nach Wien. Und schau, was passiert. Und ja, jetzt bin ich seit 16 Jahren da.
Klingt sehr mutig. Hattest du Angst, irgendwo hinzugehen, wo du vielleicht nicht so viele kennst und eigentlich von null anfängst?
Ich würde anders sagen, Angst habe ich eigentlich keine gehabt. Im Nachhinein gesehen, würde ich glaube eher Leuten dem Alter, ich glaube, ich war damals 27 oder 28. Genau, ich bin dann 28 geworden, oder? Ja. 29 geworden, ich bin mit 28 nach Wien, genau, und dann bin ich im Sommer 29 geworden. Da würde ich eher die Leute empfehlen, glaube heute, dass sie nochmal irgendwas studieren oder sich nochmal für irgendwas einschreiben, dass man in so einem Pool drin ist, wo man regelmäßig Veranstaltungen hat, Leute kennenlernt. So, wenn man jetzt so ganz allein da hinkommt und dann, ja, das ist am Anfang war das schon schwierig, das kann man. Ohne zu jammern, kann man das so sagen.
Hat ja mit Jammern nichts zu tun. Das ist ja, kann es ja jeder vorstellen, wenn man das Land wechselt in eine Großstadt und man kennt eigentlich niemand und dann noch als freischaffender Musiker, das ist.
Ja, und dann geht man zu Sessions, dann wird man von allen erstmal so angeschaut, wer ist jetzt das, geht er wieder, bleibt er, will der was von unserem Kuchen und ja. Das ist nicht so. Einfach, aber war, glaube ich, schon auch eine wichtige Erfahrung und gute Erfahrung.
Okay. Ja, anscheinend, weil wenn du 16 Jahre lange da aushältst und dir scheint ja auch, dass du dich da sehr etabliert hast, dann war das wohl der richtige Gang auch dahin.
Ja, mir taugt es total in Wien. Also, das ist, was in Wien halt spannend ist natürlich oder überhaupt spannend ist für Musik, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen alt hergetragen oder so. Aber man begegnet quasi der ganzen Musikgeschichte, wenn man so will. Mhm,
ja.
Also alle großen Komponisten waren da. An jedem Hauseck hängt irgendeine Tafel, dass der oder der das da komponiert hat und so. Und diese imaginäre Begegnung mit der ganzen Musikgeschichte, das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Immer noch.
Inspiriert dich das beim Schreiben? So die Vorstellung, dass du quasi ein Teil davon bist?
Na, mit dem Schreiben, ich finde es eher so vom Ding her, wenn man durch Wien geht oder so, dann finde ich das irgendwie, ja, da waren die, also alle, was man in der Schule gehört hat, alle Komponisten, was man im Studium durchgenommen hat, in Musik geschickt, die waren im Prinzip alle da. Da ist das passiert. Jetzt selber zum Inspirieren beim Schreiben tut einem das jetzt eher weniger. Ich glaube, da ist es, egal ob man jetzt in Wien oder irgendwo anders lebt, dann macht es wenig Unterschied. Ich glaube, der Johannes Brahms hat mal gesagt, wie ist das Zitat? Er kann nur in einem Dorf leben und arbeiten und deshalb lebt er in Wien.
Okay. Was, oder wie würdest du dich beschreiben? Was bist du so für ein Leitertyp, wenn du davor stehst? Bist du so ein energetischer Typ? Bist du eher so ein sehr, sehr rigider, herrschender Typ oder beziehungsweise was vermittelst du als Dozent an deine Studenten?
Jetzt sind einige Fragen zusammen.
Ja.
Ich glaube, es macht einen ganz großen Unterschied, vor was für einer Band man steht.
Mhm.
Ob man jetzt mit einer Profiband arbeitet oder mit einer Studentenband oder bei einem Workshop mit einer Amateur-Bigband. Also das sind, glaube ich, völlig verschiedene Sachen. Ich meine, wenn ich mit einer Profi-Bigband-Arbeit, würde man sagen, das ist eher ein kollegiales Arbeiten, wobei ich natürlich schon vorgebe, wie die Interpretation haben will. Wobei man das natürlich auch respektvoll, teilweise, wenn da gute Vorschläge aus der Band kommen, kann man sich das natürlich auch anhören und sich darauf einlassen oder ausprobieren, was ist besser. Also das ist so ein Geben und Nehmen, aber man ist trotzdem der Chef vorne und versucht es zu formen, würde ich sagen. Und bei einer Studentenband, da geht es ja dann mehr darum, um Phrasierung beizubringen. Also da sehe ich das viel mehr als ein pädagogisches Konzept. Also wie emphrasiert man, wie spielt man zusammen, wie ist Timing, wie ist der Atem, wie ist die Luft, wie schafft es eine Band wirklich zusammen zu spielen, mal nur ein Ton von alle zusammen zu spielen, dass sie gemeinsam atmen, dass sie gemeinsam in Time atmen, weil nur wenn man in Time atmet, kann man auch wieder in Time spielen. Und also diese Sachen, da geht es dann viel mehr um so eine vermittelnde Sache auf der verschiedenen Ebenen, also Timing, harmonisch, Intonation etc. Und wie gesagt, und bei der Profi-Bigband geht es eher um andere Sachen, da geht es schon mehr um musikalische Sachen. also früher um musikalische Sachen, weil da viele Sachen schon viel klarer sind.
Würdest du dich mal reizen, eine Kooperation zwischen einem klassischen Orchester und einer Big Band zu machen?
Ich habe das schon mal gemacht mit der Uni.
Ehrlich? Okay.
Mhm. 2015 haben wir das, glaube ich, gemacht. Mit dem Sinfonieorchester von der Big Band, von der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien mit der Big Band zusammen.
Cool. Und aber da muss man ja dann nochmal irgendwie anders. Also wenn ich jetzt Big Band leite, sind ja jetzt nicht die großen Dirigenten vorne, brauchen wir ja auch nicht. War das für dich eine große Umstellung, dann irgendwie nochmal so ein Orchesterapparat, der ja doch auch anders der funktioniert?
Ich habe bei der Produktion das Glück gehabt, dass ich zwei Stücke selber dirigiert habe und der Rest haben von der Dirigierklasse, Dirigierschüler dirigiert. Mhm. Und ich fand das schon eine faszinierende Erfahrung. Also so ein Sinfonieorchester, dieser Sound, ich schon mal ganz was sagen, dass wenn man da mit dem Arm runterfährt und auf einmal fangen 60 Leute an, den Sound zu entwickeln. Mhm. Das war schon eine sehr interessante Erfahrung. Und es funktioniert natürlich ganz anders. Das heißt, ein Sinfonieorchester ist viel träger wie ein Big Band zum Beispiel. Also ich habe das dann damals, glaube ich, so verglichen, dass das Sinfonieorchester ist quasi der große Dampfer und die Big Band ist ein kleines, schnelles Boot irgendwie, wo man viel schneller reagieren kann. Und die Schwierigkeit eigentlich eher in dem Zusammenspiel zwischen Big Band und Sinfonieorchester war teilweise wirklich, dass man das Sinfonieorchester aufs Timing draufbringt. Also Timing war in dem Projekt ein ganz, ganz schwieriges Problem. Und in Phrasierung, Artikulation. Weil es dann doch was ganz, was anderes ist, was eigentlich in einem Sinfonieorchester gemacht wird. Und das zusammenzubringen, das war
spannend, ja, wahrscheinlich.
Interessante Erfahrung, ja. Aber super Erfahrung und ja, da gibt es super Sachen. Und
würdest du dich nochmal reizen oder lag dir die eine Erfahrung?
Mich würde es immer mal wieder reizen mit dem Sinfonie, aber leider hat man viel zu selten die Möglichkeit dazu, mit dem Sinfonieorchester zu arbeiten.
Okay. Was hat dich an der Musik von Don Ellis fasziniert?
Der Groove. Diese unglaubliche Leichtigkeit, diese Freude, die Energie, die ja, diese Power, was diese Band auslöst, dieses Happy, die Musik von Don Ellis sprüht so eine positive Lebensenergie aus, so eine Happiness, so Party und Groove und also ich habe davor nie eine Big Band gehört, die so gerooft hat und das hat mir, glaube, also bis heute haut mir das um. Und es ist so irrsinnig leicht zum Hören und trotzdem verdammt schwer zum Spielen.
Ja, also dadurch, dass ich ja bei der Probe dabei war, habe ich das ja nochmal hautnah miterlebt, wie knifflig das auch ist. Allein durch die Taktarten natürlich. Und wie du schon sagst, das ist zum Hören, ist das total einfach dafür, dass es so vertrackt eigentlich ist.
Oh, ich meine, damals war natürlich 2005, wo wir das in Würzburg gemacht haben, da war natürlich auch noch, da ist ja davor mit den Noten auch noch was schiefgegangen, da sind die Noten von Amerika geschickt worden, dann hat sie der deutsche Zoll in München wieder nach Amerika zurückgeschickt, weil die was falsch ausgefüllt haben und dann haben wir ja erst 3 Tage vor der ersten Probe haben wir die Noten dann endgültig gekriegt, also das war dann ein ziemliches spannend, alles ziemlich unter Zeitdruck dann, das herzustellen. Und das war dann das erste Mal. In der Zwischenzeit ist natürlich viel mehr Erfahrung. Und dann 2008 habe ich dann zusammen mit dem Thomas Kantsch in Wien das Don Ellis Projekt gemacht, woraus dann das Don Ellis Tribute Orchester entstanden ist. Und jetzt haben wir es auch viel öfter gemacht. Das Hauptproblem ist natürlich, am Anfang ist es natürlich irrsinnig schwer, weil man sich nie mit diesen Taktarten beschäftigt. Weil im Prinzip sind wir ja 4/4 gewöhnt. Und dann geht da ein 3/4, der geht gerade nur so. Aber der ist schon ein bisschen komischer wie der 4/4. Am wohlsten fühlen wir uns im 4/4-Takt. Und es geht ja schon los, wenn wir über Swing reden, oder? In Mitteleuropa haben wir natürlich alle das Problem, dass spätestens, wenn wir bis wir 2 oder 3 Jahre alt sind, läuft mal die Blaskapelle vorm Haus vorbei und spielt takata, takata. 1-3, oder?
Ja.
Und dann, wenn man mit Swing in Verbindung brachte, wir haben auf einmal diese Offbeat-Betonung, oder? Auf 2 und 4, was ja das beste Beispiel ist, wenn man irgendwo auf 2 und 4 klatscht, das Publikum klatscht dann auf 1 und 3.
Ja, genau. Das alte Leid.
Also das mal im Kleinen und im Großen ist dann natürlich, und dann hat man auf einmal einen Fünfvierteltakt, oder? Und dann einen Siebenvierteltakt und dann bei Great Divide den 13-Vierteltakt. Und es sind ja alles Taktarten, mit denen beschäftigt man sich einfach nicht. Also das kommt nicht vor. Und drum tut man sich schwer, das zum Lesen. Drum tun Musiker sich schwer, drüber zu spielen. Und das muss man halt einfach üben. Und je mehr man das übt oder je mehr man das probt, je mehr wird es normal. Und eigentlich erst, wenn es dann wirklich intus ist, dann fährt es auch dann wieder. Und was beim Don Ellis natürlich der Vorteil ist, das ist nie ein ungerader Takt, den er verwendet, wegen dem ungeraden Takt willen. Was ich oft so in zeitgenössische Sachen oder so sehe, mit so vielen Taktwechseln, wo ich immer denke, warum? Also auch, was ist jetzt der Grund dafür, dass es kompliziert ist und kompliziert aussieht? Wo ist jetzt der Sinn?
Ja, ja.
Don Ellis, seine ungeraden Takte, die bauen alle auf den Groove auf. Also das ist meistens ein Groove-Pattern, das immer unten durchläuft und das macht diesen Takt klar. Mhm. Und dann muss man auf das Pattern halt wieder draufspielen. Und das ist aber dann nicht, das ist gar nicht so verkopft letztendlich, sondern eigentlich dann völlig natürlich, man muss es nur mal wirken lassen.
Aber das ist vielleicht auch der Grund, warum es so leicht zu hören ist und nicht irgendwie komisch wirkt, weil es halt natürlich gebaut ist und nicht, wie du schon sagst, irgendwie gewollt.
Aus dem Groove, genau, das ist die Energie, die der Groove gibt, und der Groove ergibt eigentlich die Taktart und darauf. Und er schreibt auch alle Kicks, alles, was da passiert, Melodie, Nebenmelodie, Backgrounds, irgendwas, es passt immer auf diesen Groove drauf. Es ist nie vom Groove weg irgendwie. Es ist immer irgendein Zahnrad, was in dem Groove zusammengeht.
Habt ihr vor, nochmal eine CD zu machen?
Jetzt haben wir schon ziemlich lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, wir haben 2013 war das Jahr, wo wir ziemlich viel gespielt haben mal. Da haben wir eine größere Tournee gespielt. Da ist dann auch die CD raus, aus dieser Tournee ist auch die CD, was es gibt. Dann haben wir 2013 ja beim Bayerischen Rundfunk das Bühne frei im Studio 2 Konzert, was es, glaube ich, immer noch auf YouTube rumgeistert. Jetzt haben wir schon eine Zeit lang nicht mehr gespielt. Das ist halt auch immer das Problem, wo wir vorher schon waren, wie finanziert man das. Dann ist das Zeitproblem, das letzte Mal, wo wir es gespielt haben, da hat der Thomas zum Beispiel leider keine Zeit gehabt. Da haben wir es dann mal mit Matthias Schriefel gespielt. Eventuell wollen wir 2023 mal wieder was machen. Und das, was mir so im Kopf rumschwebt, wenn man das nochmal ausgräbt, wenn man das Projekt nochmal macht, es gibt ein paar Sachen, die noch nicht veröffentlicht sind von Don Ellis. Und das ist so, das wäre so eine Geschichte, wenn ich da nochmal eine CD mache davon, so die Unreleased Charts oder so, also so Unveröffentlichtes oder mehr die unbekannte Sachen.
Wie ist das mit Noten? Kommt man da leicht dann ran, wenn die nicht veröffentlicht sind? Oder ist das
eher teilweise sind sie ja veröffentlicht, also teilweise gibt es im Verlag zum Kaufen ganz normal.
Okay.
Und die, wo es nicht gibt, wie zum Beispiel das Theme von French Connection, das hat wir transkribiert.
Okay.
Oder Variations for a Trumpet. Mhm. Oder was war was noch? Dieser Open White zum Beispiel.
Ja. Sehr also geile Nummer, finde ich.
Das habe ich dann teilweise runtergehört und arrangiert und dann auch von den Sachen, wo es gegeben hat, dann wieder auf unsere Besetzung so ein bisschen mehr angepasst und so. Mhm. Also weil wir zum Beispiel im Vergleich zum Don Ellis dann ohne Klavier und mit Gitarre spielen.
Auf jeden Fall ein cooles Projekt. Also ich würde mich freuen, wenn er da nochmal was macht.
Ja, wird wahrscheinlich schon kommen.
Cool. Von dem einen Großprojekt dann zu deinem aktuellsten Großprojekt, nämlich die Kanalsuite. Total faszinierendes Projekt. Als ich es gelesen habe, habe ich mir noch gedacht, weiß noch nicht. Dann hattest du mir die CD geschickt, dann habe ich die eingelegt und fand es mega geil.
Oh, danke.
Also ich finde das tierische Musik, die also ziemlich cool. Wie kam es dazu? Wie kommt man dazu, über den Bau des Wiener Kanals eine Kanalsuite zu schreiben?
Gute Frage. Wo fange ich da jetzt an? Also das Projekt hat sich, das hat sich zum Beispiel auch ergeben. Ich bin vor 4 Jahren in der Zwischenzeit bin ich von Wien nach Pfaffstätten gezogen. Nicht wie du in der Anmoderation gesagt hast, Pfaffenstätten, sondern nach Pfaffstätten.
Oh. Ich entschuldige mich.
Ja, das ist nur falls der Bürgermeister von Pfaffstätten die Sendung. Genau, das ist bei Baden bei Wien. Ist in Pfaffstätten, ist quasi fast zusammengewachsen mit Baden bei Wien. Das ist so 20 Kilometer südlich von dem Wien. Und da bin ich mit meiner Frau rausgezogen und wir haben uns so ein altes Haus umbaut und wohnen jetzt ein bisschen außerhalb. Nach 10 Jahren in der Großstadt kann man mal wieder ein bisschen draußen wohnen. Ich meine, 5 Minuten nennen der Weinberge. Und irgendwann haben das die Pfaffstättener auch mitbekommen. Und da gab es immer schon eine Big Band. Die hat der Leopold Fuhrmann und der Bernhard Österreich, jetzt sind so Pfaffstättener, genau die im Sinn von hier. Und die haben ein bisschen so Hobby-Jazzer, würde ich sagen. Und die haben immer mal wieder Bandprojekte gemacht, wo sie sich verschiedene Leute eingeladen haben. Und dann haben sie mich irgendwann mal gefragt, glaube 2017, wo sie dann mitgekriegt haben, dass ich da bin, ob ich nicht ein Projekt mit ihnen machen würde. Und da haben wir dann mit der Carol Olsen, das ist eine amerikanische Sängerin, die in Wien lebt, mit der habe ich dann ein Konzert gemacht mit dieser Big Band Pfaffstätten und der Carol Olsen. Das war dann die erste Zusammenarbeit. Und dann ist irgendwann 2019 war dann in Wiener Neustadt die niederösterreichische Landesausstellung. Und da ist entweder Ende 2017 oder Anfang 2018 ist bekannt worden, dass dieser Wiener Neustädter Kanal, der jetzt ja nur mit 36 Kilometer Wasser befüllt ist, dass der quasi eine Achse von dieser Landesausstellung werden soll. Und dann ist der Leopold Fuhrmann, der Tenorsaxophonist, auf mich zukommen und hat mich gefragt, ob ihr mir vorstellen könnt, was über den Kanal zu schreiben. Und ich habe aber ja noch gar nicht gewusst, was ist. Also ich habe gewusst, da unten ist irgend so ein Gewässer, aber ich habe die Geschichte ja überhaupt nicht kannt. Also über den Kanal, Musik. Ja, ich denke mal drüber nach irgendwie. Und dann habe ich, wo der weg war, dann am selben Abend nur in Wikipedia angefangen, mir einzulesen und habe gedacht, wow, da wollten sie 1797 einen Kanal bauen, von Wien bis St. Adria, bis nach Triest. Das ist krass, ja. Und fand es dann irgendwie spannend. Und dann war ich irgendwann, eine Woche später, war ich dann in einem Buchladen in Wien und da ist dann ein Buch gelegen, Wiener Neustädter Kanal. Das hat man dann natürlich gleich gekauft, das Buch. Dann habe ich diesen Typ, der das Buch geschrieben hat, gegoogelt. Dann habe ich gesehen, dass der einen Vortrag hält über diesen Kanal. Da bin ich gleich zu diesem Vortrag hingegangen. Der hat mir dann, das ist dieser Fritz Lange, der hat mich dann sehr unterstützt in der ganzen historischen Beratung für das Projekt. Der ist schon 82 Jahre alt und forscht seit 50 Jahren an diesem Geschichtsprojekt.
Okay, krass.
Und dann habe ich dann zu dem Leopold Fuhrmann gesagt, ja, ich kann mir das schon vorstellen, aber wie tun wir da? Und dann hat er gesagt, ja, was könnte ich mir vorstellen? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn dann muss es, machen wir irgendwas Großes. So, Suite. Ja, und dann hat er das irgendwie gecheckt, dass dann der Bürgermeister das interessant gefunden hat. Und dann habe ich von der Gemeinde Pfaffstätten eben den Kompositionsauftrag gekriegt für dieses Werk. Genau, und jetzt haben wir dann 2019 war dann die Uraufführung und jetzt haben wir es dann aufgenommen im Februar und im Juni ist die CD veröffentlicht worden.
Wie bist du da, also okay, es ist klar, es wird ein großes Werk, es wird vielleicht eine Suite. Wie geht man da vor? Wenn ich mir jetzt überlege, die Geschichte fängt 1797 an, das ist jetzt nicht das Jahr, was ich zwingend mit Jazz verbinde.
Nein, schon 120 Jahre vor der ersten Jazzaufnahme.
Ja. Also wie geht man da gedanklich ran zu sagen, okay, ich will ja eigentlich mit einer Big Band was aufnehmen?
Ich habe da gar nicht an Jazz gedacht oder ob das aus der Zeit ist, wo es kein Jazz gibt. Also das ist ja dann die musikalische Sprache. Im Prinzip ist das ja Programmmusik. Und ich war mir lange nicht klar, wie das Ganze gliedern. Und irgendwann bin ich dann draufgekommen, okay, ich muss es unterteilen, ich muss es dreisätzig machen, dass ich mit dem Kanalbau anfange, quasi wie ist das gebaut worden, wie sind darauf die Schiffe gefahren, was ist drauf transportiert worden, was war sonst noch an dem Kanal, also die ganzen Mühlen oder bis in die heutige Zeit sogar, dass immer noch Kraftwerke Strom für den aus dem Kanal ziehen etc. Ich glaube, bis heute wird da jährlich der Strom erzeugt für 140 Haushalte etwa. Und dann, das ist das eine, und dann war irgendwie eher Geschichten, irgendwie, wer war an diesem Kanal, also die Kanalgeschichten, also wer hat da gearbeitet, was für Leute waren in Kontakt mit dem Kanal, was ist da passiert? Und das dritte war dann eben, was ist der Kanal heute? Oder wo haben wir heute noch Spuren von dem Kanal in Wien? Und das war dann so diese Grobgliederung, wo ich gehabt habe. Und dann ist mir aber gekommen, dass die Geschichte vom Kanal ja außer mir eigentlich niemand kennt. Wo ich dann draufgekommen bin, ich muss einen Sprecher dazu nehmen, der quasi in Interludien die Geschichte vermittelt. Weil sonst nehme ich das Publikum nicht mit auf die Reise. Also das Publikum, weil sonst kann ich irgendwas schreiben, was überhaupt nicht mit dem Kanal zu tun hat. Also das ist ja dann... Irgendwas, aber ich muss irgendwie schaffen, das im Publikum mitzunehmen, dass das Publikum versteht, was ich da schreibe. Und dann bin ich auf diese Idee gekommen, den Sprecher diese Texte zu lesen lassen, die von irgendwelchen alten Zeitungen rausgenommen habe, von den verschiedenen Büchern, die es gibt, zusammengestellt habe. Und dann eben diesen Peter Meissner das lesen habe lassen, den Sprecher. Und so hat sich das dann immer mehr aufgebaut. Und wenn man es live spielt zum Beispiel, dann werden die ganzen Bilder, die jetzt im CD im Booklet drin sind, das wird dann auf der Videowand projiziert quasi, wenn man es live spielen. Also das wird so ein Gesamtding, was da das Publikum quasi.
Wann kamst du auf die Idee, da muss noch ein Solist her und dann am besten noch Andy Haderer?
Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Ich habe da Andy eigentlich ziemlich lang gar nicht gekannt. Also ich kenne ihn eigentlich seit 1996 da bei der Militärmusik war, da hat der Trompeter damals schon gesagt, dass in Köln der Andy Haderer in der WDR-Bigband ein Wahnsinn. Und wo er in Pujazzo war, das waren immer Arbeitsphasen, wo der Andy kein Trompetendozent war. Und der Andy und ich sind uns das erste Mal begegnet, indem wir uns gar nicht begegnet sind. Das war bei irgendeinem Workshop, den ich gemacht habe, bei der Big Band, die von mir aus Sachen gespielt haben, aber die dann 2 Wochen, nachdem ich weg war, der Andi gefeatured haben. Und so hat der Andi dann schon mal Sachen gespielt gehabt von mir. Irgendwie so ist es dann. Und das Lustige an dieser ganzen, an diesem Gesamtpaket Wiener Neustädter Kanalsuite ist natürlich, dass der Andi ja von hier kommt. Also der kommt von der Nachbargemeinde von Pfaffstetten. Okay. Also der ist in Baden geboren und ist in Tripuswinkel in der Nachbargemeinde aufgewachsen. Und dieser Leopold Fuhrmann, der das alles inszeniert, das ist quasi so der beste Jugendfreund vom Andi. Und wann war das? 2018 habe ich in Köln mit dem Cologne Contemporary Jazz Orchester Adon Ellis Projekt gemacht, in Köln im Stadtgarten. Und da hat dann der Leopold Fuhrmann zum Andi Haderer gesagt, er soll da hingehen. Und der Andi ist dann auf das Konzert gekommen. Und da, das war eigentlich dann, wir haben, glaube ich, davor mal 5 Jahre vorher, ich glaube 2012 oder 2013, haben wir mal mit der Ehrenreich Big Band Porgy and Bess in Wien mal zusammengespielt, aber da haben wir einfach zusammengespielt, da haben wir nicht viel zusammen plaudert. Und dann eben an diesem Abend im Stadtgarten in Köln, nach dem Konzert, das war das erste Mal, dass wir uns kennengelernt haben eigentlich und geredet haben. Und und ich bin jetzt in Pfaffstetten und er kommt ja von Tripuswinkel und die Big Band. Und dann war so, ja, machen wir mal was zusammen. Machen wir nächstes Jahr noch mit der Big Band Pfaffstetten ein Konzert zusammen. Da war aber von der Kanalsuite jetzt noch gar nicht die Rede. Das war dann erst 3 Wochen später, wo das dann aktiv worden ist. Und dann haben wir gesagt, ja, machen wir das und spielen halt so ein Feature-Programm, wo wir ihn featuren. Das haben wir dann wirklich auch 2 Wochen vor der Uraufführung von der Kanalsuite haben wir dann das andere Programm auch noch gespielt. Und so ist aber dann der Andi dazugekommen. Oder dann habe ich im Prinzip der Andi, wo das mit der Kanalsuite akut worden ist, habe ich dann der Andi gefragt, ob er da nicht auch mitspielen wird. Weil dann habe ich einen Solisten, der mir das Hauptproblem in einer Big Band ist ja oft zum Spielen, ist eine Big Band ist nicht anders zum Spielen wie irgendeine Blaskapelle oder so. Also das, was aufgeschrieben ist an Noten, das kann man erlernen. Drum, das ist ja auch oft der Grund, warum Amateur-Big-Bands zum Beispiel oft sehr, sehr gut spielen. Wenn die sehr, sehr gut geprobt sind, dann spielen die sehr gut. Dann klingt es gut. Da, wo es häufig abfällt, ist, dass es solomäßig sich nicht ausgeht. Also vom solistischen Erfahrung sich nicht ganz ausgeht. Ja. Und darum war mir da dann wichtig, weil es ja so semi-professionelle Band ist. Also ich habe dann von der Wiener Szene ja für das Projekt dann ein paar Leute zugenommen. Und dann war mir wichtig, einen Hauptsolist zu haben, der mir dann aber schon in jedem Satz auch wieder den Solisten aus der Band gegenüberstellen kann. Und so ist dann der Andi eigentlich dazukommen. Und ich finde es jetzt am Ende eigentlich ein total schlüssiges Projekt, weil das hier aus der Gegend kommt und der Andi kommt von hier und das passt irgendwie zusammen. Und mir hat es natürlich auch irrsinnig gefreut, jetzt mal mit dem Andi wirklich zusammen zu arbeiten. Und ja, ein ganz besonderer Trompeter, würde ich sagen.
Das auf jeden Fall. Wenn man so die CD durchhört, das ist ja nicht nur reine Swing oder so, sondern da hast du ja auch mal was Rockiges, mal so ein bisschen eher so Hip-Hop Groofiges dabei, also so ein Stilmix. Ich habe auch in irgendeinem Interview gelesen, dass du gesagt hast, das ist für dich überhaupt kein Problem, weil du hättest ein breiteres Verständnis von Jazz. Was ist Jazz für dich?
Was ist Jazz? Das ist ja die große Frage. Ja.
Genau.
Ich glaube, Jazz ist eine Musikform, wo die Improvisation eine wichtige Rolle spielt, also wo der improvisatorische Anteil muss da sein. Mhm. Was das dann ist, was das für ein Groove ist, oder, also es ist nicht nur Swing-Jazz, aber das ist, glaube ich, das Schwierigste zu beschreiben, was Jazz ist. Jazz hat, glaube ich, sämtliche popularmusikalische Stile mitgeprägt, oder die sind alle aus dem Jazz raus entstanden. Und heute nur zu sagen, was ist jetzt wirklich Jazz, oder ist im Hip-Hop Jazz oder ist es kein Jazz? Ich glaube, das kommt dann eher darauf an, wie man das einsetzt oder geht da jetzt ein Solo drüber oder also diese stilistische Einschränkung oder auch zu sagen, was ist Jazz, das finde ich irrsinnig schwer. Ich glaube, Improvisation ist ein ganz wichtiger Bestandteil vom Jazz. Und für mich ist, wenn ich schreibe oder mit einer Big Band arbeite oder auch in einer Kombo arbeite, Groove ist noch ganz, ganz wichtig. Also, dass es groovt irgendwo. Und ja, also das ist so das Verständnis, was ich glaube habe und will das gar nicht so ganz einschränken, was jetzt, das muss immer Swing sein oder so.
Okay. Bringst du das auch deinen Studenten so bei?
Ja, ich hoffe. Das müssen die Studenten sagen. aber ich versuche mit der Big Band eigentlich, das ist eh viel zu wenig in meinen Augen, was die Zeit haben zum Big Band spielen. Weil letztendlich Big Band schon eine ganz wichtige Schule ist, denke ich, in einem Popularmusikstudium. Gerade Sectionspiel, also in einer Big Band kann man auch für kleine Besetzungen, wenn ich in einer Funkband spiele, kann ich auch Section spielen, in einer Big Band lernen, etc. Also wie verhalte ich mich in der Section? Und wir haben leider nur ein Jahr immer die gleiche Band, also ab Oktober fängt jedes Jahr, fängt es wieder von vorne an. Das ist, das Vorjahr ist dann vorbei und man fängt wieder von vorne an, eine neue Band aufzubauen. Und um denen möglichst in der kurzen Zeit ein breites Feld mitzugeben, ist, dass ich das Wintersemester immer ein traditionelles Programm mache, immer ein zwingendes Programm. Immer ein Programm, was in der Jazz-Tradition steht. Und im Sommersemester versuche ich immer ein modernes Programm, ein gratis Programm, eher rockiges Programm zu machen. Und somit versuche ich dieses Feld abzudecken.
Zwei Sachen. Das erste wäre, es hören ja viele Laienmusiker auch zu. Was wäre so ein, zwei Tipps, so Grundsätze für Sectionspiel, was wichtig ist?
Ich glaube, das Wichtigste ist, ich weiß gar nicht, ob das nur für Sectionspiel wichtig ist oder ob das allgemein fürs Musikmachen wichtig ist. Ist mir das, was auch fürs ganze Leben, glaube ich, wichtig ist, dass man zuhört. Also, dass man zuhört, was passiert eigentlich? Was passiert in der Section? Was spielt der neben mir? Was passiert in der Band? Wo ist eigentlich die Time? Also, zuhören, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und atmen. Also ich komme immer mehr drauf, aber bei Workshops, je länger ich das mache, dass die Atmung ist ein ganz, ganz großes Problem meistens. Dass nicht in Heim geatmet wird, dass der Atem viel zu langsam ist, dadurch spricht das Instrument zu spät an. Dass die Leute oft meinen, dass sie drauf sind, dabei sind sie zu spät. Also dass man wirklich in Time atmet, dass man in Time denkt. Das ist, glaube ich, so als erstes Wichtiges. Zuhören, was machen die anderen? Und dann einfach ausmachen auch. Ich glaube, es ist manchmal gar nicht wichtig, es ist so eine Interpretationssache. Ist jetzt ein Ton kurz oder lang? Also häufig gibt es die Musik ja vor, wo es logisch wird, ob jetzt ein Viertel kurz oder lang ist. Wenn aber die Musik diese Frage nicht ganz beantwortet, ob der Ton kurz oder lang ist, dann ist, glaube ich, am Schluss egal, ob der Ton kurz oder lang gespielt wird. Wichtig ist, dass ihn alle gleich spielen. Und das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp für Section-Spiel. Also, dass man gleich phrasiert und die Tonenden, das ist so, also gerade im Amateurbereich häufig, das kommt aber ja auch aus der ganzen Musikausbildung. Wir unterhalten uns die ganze Zeit, wie ein Ton anfängt. Da werden ganze Schulen werden darüber geschrieben. Aber wir unterhalten uns nicht so lange, wie endet der Ton. Endet der Ton, mache ich dann mit der Zunge zu, lasse ich einfach Luft weg, lasse ihn offen, mache ihn zu. Und vor allem, wie lang geht der überhaupt? Also meistens brechen die Akkorde ja zusammen, weil nicht alle den Ton gleich lang aushalten. Und ich meine, was ein ganz lustiges Ding ist, du machst auch immer wieder so Workshops und so, wenn man einfach die Leute mal sagt, singt eine halbe und man stellt sich davor hin und sagt, 1, 2, 3, 4. Und du wirst haben von einer Viertel, von einer beiden Viertel, bis zu wirst alles dabei haben.
Irgendwie. Ja, definitiv. Ja. Gestern war tatsächlich das auch Thema. Es war ein Blasmusik-Workshop und da, wie du schon sagst, da entscheidet es ganz oft auch, wann es überhaupt aufhört. Und dann merken sie plötzlich, dass das ja teilweise auch, wenn man das zusammen macht, nochmal ganz andere Energie schiebt. Irgendwie.
Ja, genau. Das ist ja auch das zum Beispiel, wenn jetzt nur ein Viertel zum Spielen ist, auf die Eins, whatever, können wir irgendwo hinsetzen. Aber wenn jetzt nur 1, 2, 3... Und die alle zusammen auf diese 1 oder auf die 4 atmen und da hinsetzen, dann hat es ja völlige Energie, aber meistens wird der geatmet irgendwo hin.
Ja, genau. Das ist so. Ja. Ja, ich finde halt auch, und das versuche ich jetzt schon ewig meinem Musikverein auch beizubringen, dass wir einfach zusammen atmen, weil das gibt natürlich auch noch zusätzlich Sicherheit. Wenn du dir halt unsicher bist beim Einsatz, aber alle atmen zusammen, dann kannst du ja gar nicht mehr falsch einsetzen.
Ja, ich find immer interessant, es gibt natürlich Stellen in der Musik, wo es gerade für uns Blechbläser oder überhaupt Bläser, wobei ich ja auch glaube, dass die anderen auch atmen sollten. Also ich glaube, es bringt auch was, wenn ein Schlagzeuger mal atmet.
Auf jeden Fall, geht. Ja.
Aber es gibt natürlich schon Phrasen, wo es schwer ist, mit dem Atmen hinzukommen oder wo es wirklich die Frage gibt, mischt, wo am Atmen ist.
Genau. Ja.
Aber das sind vielleicht 5% der Fälle irgendwie. Ja. Und meistens hat man irrsinnig viel Zeit zum Atmen. Und ich beobachte wirklich von Workshops im Amateurbereich über Studentenbands bis teilweise in den Profibereich rein. Und die Zeit wird gar nicht genommen. Also das wird einfach, dass man auch da bleibt. Also dass die Pause ist Musik. Und häufig ist die Pause, jetzt habe ich 2 Tage Pause, okay, ich bin 2 Tage weg, aber die Musik läuft ja weiter, also ich bin ja trotzdem noch dabei. Und wenn die dann durchläuft und ich atme zum Beispiel, dann bin ich da auf die 1 und meistens wird viel zu gut und knapp geatmet und dann kommt die 1 nicht zusammen und dann ist schon wieder alles, also dieses Timing, dass jeder sich auch, es ist nicht nur das Schlagzeug für Time verantwortlich, ja. Es ist jeder für Time verantwortlich und das ist doch dieses Bewusstsein, was total wichtig ist.
Nimmst du dir die Zeit, das mit deinen Studenten dann zu üben?
Hin und wieder versuche ich mir die Zeit zu nehmen. Häufig, das haben wir jetzt selber, ist dann viel zu wenig Zeit, weil dann ist schon wieder das Neck, kommt dann schon wieder ein Konzert irgendwie.
Ja, ja.
Und Ja, das ist häufig halt dieses Problem. Normalerweise sollte man da viel mehr Zeit haben, genau an diesen Dingen zu arbeiten. Aber vor allem am Semesteranfang, also immer zum Wintersemester, versuche ich das schon ein bisschen ausgiebig zu machen. Also auch, da versuche ich auch immer mal was zu machen ohne Noten, dass man so Head Arrangement spielt. Das ist, glaube, dieses, also das weiß ich halt aus eigener Erfahrung, wie schwer es mir gefallen hat, mich von Noten zu lösen beim Spielen. Ich glaube, damit kann man nicht früh genug anfangen, ohne Noten zu spielen. Und das war so, das denke ich mir auch oft so heute noch, wenn ich irgendwo sehe, wie an Musikschulen ausgebildet wird. Ich meine, Noten lernen, das ist schon wichtig, aber einfach dieses Instrument, auch einem Kind zu sagen, ich meine, es kann Alle meine Entchen sein oder irgendeine bekannte Melodie, spiel mal Alle meine Entchen, ohne Noten. Spiel mal, also dass das Instrument einfach gelernt wird, wo sind die Töne? Also kann ich spielen, was ich höre? Kann ich eine Melodie, kann ich selber spielen? Und dann kann ich danach immer nur aufschreiben und sagen, so sieht es in Noten aus. Aber wir fangen eigentlich seit wahrscheinlich 100 Jahren in der Musikausbildung ja genau falsch rum an. Wir malen ein C auf und sagen dann den Ton, dann jetzt sage ich es für Trompete, jetzt habe ich denn im Ton greift man ohne was zum Greifen, also mit 0 und das ist C, oder? Wenn du das jetzt so spielst, genau, wenn du Pech hast, triffst du nur das G, aber eigentlich ist das dann das C. Und viel spannender ist, glaube ich, dieser Ansatz so, dass man früh anfängt zu hören irgendwie. Mhm. Also, dass man spielen kann, dass man nicht verloren ist, wenn das Notenblatt nicht mehr da ist.
Woher glaubst du, kommt das? Dass die Musikausbildung eigentlich eher von den Noten auskommt und nicht vom Spielen an sich?
Ich weiß nicht. Weil es die Lehrer oft selber nicht können?
Ja, man macht es halt im Studium auch nicht mehr, gell? Auswendig spielen war nie Thema.
Ja, ich mein, es ist ja, wenn man so überlegt, wo ich so diese Beethoven-Biografie gelesen habe und mich mit dem Beethoven befasst habe, der Beethoven war ja ein Improvisateur, das weiß man ja heute fast gar nicht. Das war ja ein Klaviervirtuose, der improvisiert hat. Es sind in der Zeit die ganze klassischen Konzerte, diese ganze Kadenzen sind improvisiert worden. Heute spielt man ja aufgeschriebene Kadenz letztendlich. Das ist irgendwie völlig verloren gegangen und wo das genau herkommt, ich glaube, es kommt dann immer ja auch, ja, und die müssen dann schnell zusammenspielen, in Gruppen spielen und es geht nur über Noten. Naja, man könnte auch irgendwie versuchen, Übungen zu entwickeln, zusammenzuspielen, wo man jetzt nicht unbedingt Noten braucht. Also das Zauberwort Pentatonik zum Beispiel. Man lernt mal im Ensemble eine Pentatonik und lässt es einfach mal ein bisschen schauen, was da geht. Da gibt es nicht viel Reibungen, da klingt jeder Ton ziemlich gut zueinander. Oder auch mal ohne Noten einfach ein Stück zu lernen mit dem Ensemble. Also ich habe ja vor, das ist wahrscheinlich auch schon wieder 10, 15 Jahre her, mal bei diesem Jazz Juniors Kurs vom Landesjugendjazzorchester Bayern unterrichtet. Da haben wir damals, außer in der Big Band jetzt, aber in den kleineren Ensembles, haben wir eine Woche lang ohne Noten gearbeitet. Dann habe ich mal so Workshops gemacht, zwei, drei Mal. Ich glaube, einmal eher auch im Vorspessert so Polka trifft Zwing. Und ich habe dann mit diesen Kapellen, wo das gemacht haben, damals einen Blues auswendig gelernt, also einen Blues gelernt. Da haben alle die Bassline gelernt. Dann haben wir so eine High-Tone-Line gelernt, dass sie auswendig die Harmonien spielen können. Und dann haben wir ein Thema gelernt. Und das haben wir dann auswendig gespielt. Und danach haben sie aber die anderen Sachen auch besser gespielt, weil sie viel besser zugehört haben. Ja. Und das ist so, es geht irgendwie immer auf diese Noten, die sind so, das ist so ein Heiligtum irgendwie. Und es geht immer, also gerade glaube ich, wenn man so im Jugendalter an Kindesalter anfängt, halt in diesen ersten ein, zwei Jahren, wo jemand ein Instrument lernt, ich finde, da könnte man, glaube ich, viel mehr übers Gehör noch machen, wie jetzt das Gleit, das muss so sein und das ist richtig und falsch. Ja, was ist richtig und falsch? Das ist ja immer nur eine Sache der Betrachtung. Also es ist natürlich, wenn Noten da liegen, ist viel leichter zu sagen, das ist richtig gespielt und das ist falsch gespielt. wie wenn ich jetzt irgendwas Freies mache. Und es ist aber ja kein Widerspruch, dass man jetzt keine Noten lernen soll. Das sage ich ja gar nicht. Also, sondern man kann ja wechseln ja auch Noten lernen und spielt dann in jeder Stunde oder in jeder Einheit irgendeine Melodie auswendig. Dann ist es auch schon diesen Sinn auch zur Improvisation.
Das ist total spannend, weil ich habe letztes Jahr kurz vor Corona, also wir haben an der Schule Bläserklassen. Die fangen ab der 5. an. Und ich hatte mir letztes Jahr tatsächlich gedacht, okay, die lernen die ersten 5 Töne noch ohne Noten. Dann kommen so ein bisschen Noten, wir spielen mal ein paar Stücke. Und ich habe, glaube ich, so in der 3., 4. Woche angefangen und habe so ein Playback zusammengebastelt und habe gesagt, jetzt improvisiert doch mal mit den 5 Noten. Und da, selbst da war schon ganz oft die Hemmung einfach da, obwohl die eigentlich noch gar nicht so lange drin sind in diesem wir lesen Noten, sondern wir spielen eigentlich, gab es ganz viele, die da schon Hemmung hatten, einfach mal zu spielen. Irgendwas dazu.
Ja, vielleicht muss man da auch das Problem gar nicht in der Musik suchen, sondern es ist so eine Angst vor Fehler zu machen. Mhm, ja. In der ganzen Pädagogik oder in unserem ganzen Leben, ich weiß nicht, woher das kommt, dass Fehler sind total negativ belegt. Es heißt eigentlich, man darf keine Fehler machen. Das ist ein völliger Bullshit. Das Einzige, was man nicht machen soll, der gleiche Fehler zweimal. Ja, genau. Aber wenn man den Fehler macht, also man kann aus nicht mehr lernen, wie aus Fehlern. Ja. Und sich die Fehler dann auch selber eingestehen und versuchen daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen letztendlich. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich glaube, das kommt so ein bisschen auch, diese Hemmung ist dann wirklich, und bei Kindern, Jugendlichen, die lesen die Noten und dann gibt es richtig und falsch. Und wenn sie die Noten spielen, dann denken sie, das ist richtig, obwohl es ja auch wieder falsch passiert sein kann oder von der Intonation her falsch sein. Also da kann ja auch wieder viel falsch sein. Und das andere trauen sie sich nicht. Das kommt, glaube ich, viel daher, dass Fehler machen scheinbar nicht in diese perfekte Welt passen. Diese scheinbar perfekte Welt.
Ja. Ja, aber ich finde es so schade. Ich finde es richtig schade und also mir fällt es noch mehr auf, seitdem ich selber eine Tochter habe, dass, also wenn wir mit anderen zusammen sind, dass wie eingefangen andere Kinder werden. Also die dürfen nichts ausprobieren, weil vielleicht könnte es auch gesellschaftlich was Falsches sein. Also vielleicht stört es da jemand. Und wir lassen unsere eigentlich immer ganz gut ausprobieren. Und das ist total cool. Das ist total ausgeglichenes Kind. Das ist total neugierig auf alles. Kann schon recht viel. Aber weil sie halt auch machen darf. Sie darf einfach auch mal Fehler machen.
Ja, aber das ist zum Beispiel ja beim Instrument, wenn wir da jetzt hinkommen, ja genau das Gleiche. Ja. Es gibt so viele Junge, oder da müssen wir ja gar nicht über Jugendliche reden. Das gibt ja auch im Erwachsenenalter, also in diesem ganzen, auch in diesem ganzen Amateurbereich oder überall, Leute, die, wenn sie üben, schlagen sie das Notenheft auf und spielen die Noten. Anstatt sie einfach mal spielen, auf dem Instrument spielen, einfach mal versuchen, eine Melodie zu spielen, was ihnen kommt eigentlich. Und diese Hemmschwelle, und da gibt es ja überhaupt keine Angst, also man kann ja überhaupt nichts falsch machen. Also man spielt mal einen Ton und dann macht man entweder Pause oder spielt der nächste Ton oder spielt der gleiche Ton nochmal.
Ja.
Das ist das erste Mal, kann man ganz frei machen. Und im nächsten Schritt kann er dann ein bisschen Time dazu nehmen. Und dann kann er vielleicht mal eine Melodie nachspielen, die ich kenne oder so. Und ich glaube, dass sowas irrsinnig viel die Ohren öffnet. Und das ist, schließt jetzt wieder wahrscheinlich die Frage von vorher, was im Sectionspiel wichtig ist. Und ich glaube, im ganzen Musikmachen, hören ist zuhören. Und das ist nicht mal nur im Musikmachen. Das ist ganz philosophisch. Das ist ja nicht mal nur im Musik. Wenn die Leute mehr zuhören würden, wird es allgemein, glaube ich, viel weniger Missverständnisse geben.
Das auf jeden Fall. Wenn wir jetzt schon so auf dem philosophischen Weg sind. Du hast noch ein wunderschönes Zitat auf deiner Homepage stehen. Von, weißt du, welches ich meine? Von John Coltrane. Er schreibt, wenn es etwas gibt, von dem wir glauben, es könnte besser sein, dann müssen wir uns darum bemühen, es besser zu machen. Ob nun in menschlicher, musikalischer oder politischer Hinsicht, in allen Lebenslagen. Warum schreibst du das?
Ich finde es ein unfassbar gutes Zitat.
Ist es auch.
Das ist natürlich auch schwierig, aber irgendwie ist das... mit dem ich immer kämpfe, mit dieser Frage. Also dieses, es geht so eine perfektionistische Frage, wo man ja auch oft dann unzufrieden ist. Also man muss es immer versuchen, besser zu machen. Das ist so ein endloses Ding. Aber ich glaube auch, um das geht's. Man muss sich immer weiterentwickeln, man muss sich immer hinterfragen, selber beobachten, selber zuhören. Das kann sehr frustrierend sein häufig. Aber ich glaube, das bringt einem auch weiter. Also genau in diesen drei genannten Lagen letztendlich.
Ja. Bist du ein politischer Mensch?
Ich habe eine politische Meinung, aber bin, glaube ich, kein politischer Mensch.
Okay. Ja, also ich kannte das Zitat nicht, aber das werde ich dir jetzt ein bisschen, also werde ich klauen. Ja. Das finde ich echt gut. Das finde ich richtig gut. Ich habe gelesen in meiner Recherche, dass du ja schon mit relativ viel großen Stars aus der Jazzszene spielen durftest und sie mit dir gearbeitet haben. Was war da vielleicht für dich so der beeindruckendste Mensch, den du getroffen hast?
Schwierig zu sagen. Das waren also immer wieder beeindruckende Menschen letztendlich. Ich will das jetzt gar nicht auf einen irgendwie rausnehmen oder einen da. Da hat jeder seine ganz eigenen Qualitäten irgendwie. Was vielleicht trotzdem für mich so das schönste Erlebnis war oder mit das schönste, schwierige Frage. Wie gesagt, diese Tournee mit dem Ray Anderson 2016, mit dem MGO featuring Ray Anderson, das war für mich wahrscheinlich schon eines der beeindruckendsten Zusammenarbeiten, weil das so wirklich das war so mein Posaunen-Hero, wo ich so zum Jazz kommen bin und im Studium anfange. Das war so Ray Anderson, der spielt so anders wie alle anderen. Und dann irgendwie 15 oder 20 Jahre später dann mit dem Typ auf der Bühne zu stehen, für den ein Programm geschrieben zu haben, das war schon sehr, sehr cool.
Was sind deine Pläne für die Zukunft? Also was erwartet uns noch jetzt so nach Canal Suite? Stehen da schon große Sachen bevor? Also ich weiß, es ist eine schwere Zeit zum Planen, aber.
Also großprojektmäßig, also ich glaube, dass es kein 10-jähriges Jubiläumskonzert vom MGO geben wird, weil es einfach Corona zum Opfer, also das ist einfach blöd, im 12. Jahr ein 10-jähriges Jubiläum zu spielen. Und darum glaube ich, dass sie nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ein neues Programm mit dem MGO aufnehmen wird. Und wahrscheinlich geht es in Richtung Sagen, wird wahrscheinlich das Thema.
Oh, okay. Das klingt spannend.
Ja, also da bin ich gerade.
Kannst du da schon ein bisschen was erzählen drüber?
Nein, kann ich noch nicht, weil ich selber gerade am Suchen bin und was für Sagen und wie ich das einordnen, wie ich das mache. Eventuell nehme ich eine Sängerin dazu, die aber dann vielleicht eher spricht und melodiös als Kettgesang mit der Band eingesetzt wird. Also da gibt es gerade Überlegungen, dass das neue MGO-Programm wird. Ansonsten bin ich mir zum Überlegen, ich habe schon ziemlich lange ein Beatles-Projekt, in einem Quartett, wo wir Beatles-Sachen spielen. Da haben wir jetzt erst am Anfang August wieder mal gespielt. Da bin ich mir am Überlegen, ob ich das Programm mal aufnehme, weil das spielen wir jetzt schon so lange, ob man das nicht mal dokumentieren sollte.
Aber da habe ich noch eine Frage. Wenn du sagst, Bands lohnt sich wirtschaftlich nicht, CDs ja eigentlich auch nicht mehr. Oder rechnet sich das dann für dich?
Ja, das ist ja ganz. Es ist völlig verrückt zu produzieren. Es ist ja Katastrophen. Also, ich stelle fest jetzt wieder, seit ich die Kanalsuite veröffentlicht habe, wird wieder geschrieben. Also, man muss eigentlich veröffentlichen, um Presse zu bekommen, um Interviews zu bekommen, also um da zu sein. Aber es rechnet sich natürlich nicht. Also, eine Big Band-Platte. Wenn man sie vernünftig produziert und einigermaßen Gagen zahlt, dann kostet der Big Band Platte einfach zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Und die NGO-Platte, die habe ich rausgebracht, glaube ich, im Frühjahr 2016, da habe ich das noch nicht gekannt. Jetzt bei der Platte höre ich wirklich von vielen Leuten, aber ich habe ja gar keinen CD-Player mehr.
Also wir, ja, das kommt noch dazu.
Also
ja,
wir produzieren quasi für ein Medium, das es eigentlich schon gar nicht mehr gibt. In den neuen Autos ist schon auch kein CD-Player mehr drin. Da, wo wir da jetzt umgebaut haben, wollte ich eigentlich, also wir haben das jetzt so gelöst, dass wir im oberen Stock habe ich nur analog hören, also nur Schallplatten und meine ganze CD-Sammlung. Das ist manchmal super. Dann geht man ins CD-Regal, zieht der CD raus, liest das Booklet, legt die CD ein und hört eine CD durch. Mhm. Also so. Und unten in meinem Büro, da habe ich natürlich alles digitalisiert, das ganze Archiv. Mhm. Und es ist aber ganz anders hören, wenn man einfach mal bewusst eine CD in die Hand nimmt und das hört. Aber irgendwie geht es verloren, ja. Und dieser Streaming-Dienste, das ist natürlich ein ganz heikles Thema. Also ich bin jetzt so weit, dass also weder die MGO-Platte noch die Wiener Neustädter Kanal-Suite gibt es auf Spotify oder auf irgendeinem Streaming-Dienst. Mhm. Also man kann es auf iTunes oder auf Amazon kann man sich downloaden digital, aber jetzt nicht in den Streaming-Dienst. Weil das ist irgendwie für mich, das kann nicht sein, wie, also das ist ja quasi die für 10 Euro oder was, glaube ich, Spotify oder was kostet das?
Ja, ich glaube. Gibt es ja
quasi das ganze musikalische Weltangebot. Und jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ja, wenn man nicht auf Spotify ist, dann existiert man quasi nicht. Naja, ich meine, wenn ich es dann so sehe, die ganze Jazz hat, glaube ich, einen Marktanteil in der weltweiten Musikproduktion von 1%. Also ja, dann existiere ich ja sowieso schon nicht. Also dann existiere ich auch nicht, ob ich jetzt auf Spotify bin oder nicht letztendlich. Und aber die spannende Frage ist natürlich, wie man in Zukunft, wahrscheinlich irgendwann wird man es machen müssen, weil man gar nicht mehr drum rumkommt. Ich finde die Abrechnungsdinger mit 0,00001 Cent oder was für einen Stream, das ist natürlich ein Irrsinn. Aber wo sich das hinentwickelt, ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Und,
ja, das macht mir auch ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich thematisiere das tatsächlich immer mal wieder auch mit Schülern, weil so als nachkommende Generation. Und denen ist das teilweise erstmal nicht bewusst, dass es für einen Musiker ja eigentlich nichts gibt. So. Und dann sind sie erstmal überrascht und dann spricht man drüber. Ich habe da auch schon mal Rollenspiele gemacht, dass sie sich vorstellen, dass man davon ja auch noch leben soll und so. Und wenn du dann in die Schlussdiskussion gehst, ob das jetzt irgendwas ändert an ihrem Hörverhalten, dann kommt natürlich bei vielen Nein, was ich auch zum gewissen Punkt ein bisschen nachvollziehen kann. Dass wenn du für 10 Euro alles haben kannst, dann ja.
Ich bin schon ein Typ, glaube ich, der so sehr auf Alben steht. Also nicht auf einzelne Songs, sondern ich sehe das schon immer als, also auch die MGO-Platte zum Beispiel. Da wollt ihr ein Album machen, wo ihr schon auch eine Aussage trefft und die in meinen Augen auch, sonst ist es ja so nicht gemacht, einen roten Faden hat, der da durchläuft, irgendwie von vorne nach hinten. Und das, und dieses einzeln anhören, also diese mit diesen ganzen neuen Technologien ist natürlich die im Kunst des Albums ist ein bisschen absurd umgeführt worden. Und ich glaube auch, dass die Leute nicht mehr so aufmerksam hören irgendwie. Das ist auch was ja auch bei Studierenden immer mehr merkt, dass sie leider gar nicht mehr, wenn man sagt, sie sollen sich irgendeine Aufnahme jetzt zum Beispiel vom Hals oder so anhören, dann kommen sie gar nicht so weit, das ganz durchzuhören, weil sie ja nebendran schon wieder 20 andere Sachen anboten kriegen zum Hören, wo sie dann schon wieder weiterdrücken irgendwie. Und das ist, glaube ich, schon was, damit umzugehen, eben glaube, das sind alle überfordert, also mir ja genauso, mit dieser ständigen Verfügbarkeit von allem. Das ist ja völlige Überforderung eigentlich. Und eigentlich müssen wir das lernen, wie man damit umgeht. Also ich habe mir zum Beispiel im Urlaub auch gesagt, weil ich da mir selber ertippt, wie viele online bin auf diese Social Medias, also Facebook oder sobald jemand was schreibt oder irgendwo blinkt, sofort antwortet, dass ich das wieder ein bisschen abstellen muss einfach. Auch mal das Handy auf stumm schalten und das ist einfach nicht da. Also das ist eine völlige Überforderung eigentlich, wenn man ständig, auch diese ständige Erreichbarkeit. Und ich glaube, es ist gescheiter, lieber mal hinzusitzen und CD oder eine Schallplatte von vorne bis hinten durchzuhören.
Ja, was mich ein bisschen erschreckt an der ganzen Sache ist, dass gerade dann in der Popmusik halt einfach alles nur noch so geschrieben wird, wie es der Algorithmus vorgegeben wird. Also die Stücke waren immer kürzer, weil kein Mensch mehr länger hört.
Du darfst keine Intros mehr schreiben.
Genau, Intros gibt's nicht mehr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, kommt mir jetzt so spontan an, einen Song wie Papa Was a Rolling Stone denk, wo das Intro ja schon gefühlt 6 Minuten dauert, das wird sich heutzutage kein Mensch mehr anhören.
Ich sehe es aber, ich habe ja für die für den Wiener Neustädter Kanalsfeed habe ich ja so einen Trailer, ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast.
Dieses Video, ja.
Ja, da wollen wir so eine Zeitreise machen.
Ja.
Und die Zeitreise beginnt aber ja erst irgendwie nach 30 Sekunden oder so. Da springen, wenn ich das jetzt in dieser YouTube-Statistik mir anschaue, viele springen schon davor ab, bevor die Botschaft überhaupt losgeht
quasi. Ja, und das zeigt ja, wie klein die Aufmerksamkeitsspanne ist. Jeder ist irgendwie hektisch und will sofort was kriegen und hat nicht mal die Zeit, 30 Sekunden durchzuhalten, bis da mal was anfängt.
Und ich habe mir ja da, wo ich dieses Video gemacht habe, schon, da haben zu mir schon Leute gesagt, das darf nicht länger sein wie 30 Sekunden. Und dann habe ich aber gesagt, ja, aber da bringe ich es ja gar nicht um, ich meine, da muss ich es gar nicht, also dann kann ich den Schmäh ja gar nicht transportieren mit dieser Zeitreise,
ja,
was ich da transportiere.
Aber da tun so Medien wie TikTok halt ihr Übriges jetzt dazu mit 15-Sekunden-Videos. Das ist
nur kürzer,
ja, ja. Das ist völlig absurd. Also ich komme da gar nicht mehr mit.
Also wie eben gesagt, ich glaube, es ist total wichtig, dass man produziert und eben was veröffentlicht, also auch für uns selber. Also man muss ja was machen.
Ja.
Aber es ist natürlich völlig irre, natürlich. Also andere Leute kaufen sich halt vielleicht ein teures Auto und die macht dann halt mal wieder Big Band Platte.
Ja, aber die ist langlebiger als ein Auto. Und umweltschonender. Ja,
und ich meine so und zwar Quartettplatte oder was mir auch schon mal rum überlegt, ob ich mal so solomäßig was mache. Ich habe mir so eine Posaune bauen lassen.
Habe ich schon gesehen, ja.
So mit zwei Schallbechern und so. Ob ich da mal solomäßig was aufnehme. Aber sowas ist ja dann relativ easy auch wieder, weil da kann man heutzutage natürlich, das ist natürlich dann wieder der Vorteil, dass man so Sachen natürlich auch im Home-Studio schon wieder ziemlich viel produzieren kann und aufnehmen und experimentieren.
Das stimmt natürlich. Man muss ja nicht alles schlecht reden von der heutigen Zeit, aber es wird nicht leichter für die Musik, glaube ich.
Ja, also man kann es natürlich auch positiv ausdrücken und sagen, es wird spannend, wo sich dieser ganze Tonträger oder ich würde es gar nicht mehr Tonträgermarkt, sondern dieser Musikveröffentlichungsmarkt hin entwickelt. Also und ich meine, früher waren es einfach Verkaufszahlen, die sind ja unvorstellbar. Also
richten sich, ist jetzt weg vom Thema, aber richten sich jetzt so Platinplatten auch nach Streaming? Weißt du das zufälligerweise?
Als Jazzmusiker war ich nie im Kontakt mit dem Platin. Na ja, aber ihr glaubt schon, dass da Streamings mit reingerechnet werden. Ich weiß nur, dass zum Beispiel, das, was ich weiß, ist aber, dass wenn ihr CD auf dem Konzert verkauft, dass die nicht in die Verkaufsstatistik reinrechnet für sowas.
Warum?
Da rechnen nämlich nur CDs rein, die quasi über eine Scannerkasse gezogen werden.
Okay.
Also wenn du jetzt 5.000 oder 10.000 CDs bei deinem eigenen Konzert verkaufst,
hilft es ja nichts.
Dann hilft es trotzdem nichts.
Scheiße. Wir kommen mal langsam zum Schluss. Ich mache am Schluss immer eine Schnellfragerunde. Fangen wir mal mit einer leichten Frage an. Was ist deine schlechteste Angewohnheit?
Vielleicht manchmal ungeduldig sein.
Okay. Was sagen andere über dich?
Puh. Da muss ich die anderen fragen.
Okay. Welchen Ratschlag würdest du deinem jüngeren Ich geben?
Früher beginnen, ohne Noten zu spielen.
Was lernst du gerade?
Ich habe gerade wieder angefangen, Jazz-Standards zu üben und über Changes zu spielen. Also so richtig Basic-Übungen wieder zu machen. Das habe ich so im Sommer so die Semesterferien quasi begonnen, ein bisschen Basics mehr zu checken.
Wie lange hast du das nicht mehr gemacht?
Ja, schon ziemlich lange nicht. Also ich habe ja auch mal so Zeit gehabt, zum Beispiel, ich glaube von so 2010, wo ich fast nur geschrieben habe. Da gab es mal Phasen, wo ich dann relativ wenig Posaune gespielt habe. Und in letzter Zeit spiele ich wieder ein bisschen mehr Posaune und jetzt bin ich gerade wieder so ein bisschen am Basic, also so Improvisier-Basics aufzufrischen. Und
okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Wenn dann brauche ich jetzt irgendein Buch, weil ich bin nicht so der Filmtyp. Ich glaube, was wir auf jeden Fall mal gelesen haben müsste, ist Zen in der Kunst des Bogenschießens.
Okay, cool. Das steht ganz oben auf meiner Leseliste. Ich habe das noch nicht geschafft.
Okay.
Aber habe ich auf dem Schirm. Okay.
Also das ist doch ein Buch, was mich immer wieder begleitet, also wo ich immer mal wieder auch reinlese und was mich immer wieder begleitet.
Okay. Also hört man ganz oft von Musikern tatsächlich. Also du bist nicht der Erste.
Sagen das mehrere, oder wie?
Ja, ich glaube jetzt nicht zwingend im Podcast, aber so privat kenne ich einige, die das schon oft gesagt haben, dass man das mal lesen sollte. Ja, deswegen steht es ja auch bei mir auf der Liste. Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal angehört haben? Das ist die gemeine Frage an den Musiker.
Ich habe ja deine Podcasts auch schon ein paar Mal gehört. Ich weiß ja, dass es kommt.
Aber keiner bereitet sich vor.
Du musst jetzt auch nicht fragen, auf irgendeinen Stil bezogen, sondern dir ist ja...
Ist völlig egal.
Na, ich glaube so, also wenn man jetzt jazzmäßig, würde ich schon mal empfehlen, so diese so verschiedene Don Ellis-Aufnahmen oder vielleicht zum Reinkommen diese Don Ellis Electric Bass, das Album. Mhm. Das ist, glaube ich, interessant. Oder das gibt so viele, was man auf jeden Fall eigentlich, was Superplatte von dem Stan Kenton Orchestra, New Conceptions in Artistry in Rhythm.
Okay.
Oder New Concepts of Artistry in Rhythm heißt es, glaube ich. New Concepts of Artistry in Rhythm.
Okay.
Ist 1953 aufgenommen, eine völlige Wahnsinnsplatte vom Stan Kenton Orchestra. Okay,
die kenne ich nicht. Die höre ich mir gleich nachher noch an. Letzte Frage. Welche Wünsche hast du privat und welche Wünsche hast du an die Blasmusikszene?
Ja, privat, ich glaube, die im Gesundheit, ich glaube, das Wichtigste, dass man gesund bleibt und dass ich weiterhin so meine Sachen verwirklichen kann, meine Projekte verwirklichen kann. Das sind so die privaten Wünsche. Und dass es im Umfeld natürlich auch, also dem ganzen familiären Umfeld natürlich auch gut geht und dass man da gute Atmosphären hat. Und wie war die weitere Frage?
Und die Wünsche an die Blasmusikszene.
Ja, vielleicht, dass mehr nach dem Motto gedacht wird, do it your own thing. Also mach dein eigenes Zeug. Also dass nicht einer anfängt mit einer Leinenbesetzung, mit einer Siebenerbesetzung und dann machen auf einmal 20 andere auch Siebenerbesetzungen. Und dann macht wieder einer eine 16er-Besetzung und dann machen auch wieder 20 ja. Leute, 16er-Besetzung, ja. Sondern dass die Leute ein bisschen mehr versuchen, ihr eigenes Ding zu machen und ihre eigene Ideen umzusetzen.
Okay.
Weil das wäre für die Vielfalt, glaube ich, ganz gut.
Definitiv. Wird es irgendwann mal noch eine Blaskapelle Margus Geiselhardt geben?
Die gibt's ja quasi.
Die gibt's? Also ich habe irgendwas auf Facebook mal gesehen mit Borsitschka Polka oder so.
Ja, genau. Es gibt einmal im Jahr Margus Geiselhardt und seine Wiener Musikanten.
Okay. Ja. Wann spielt ihr dann immer?
Immer beim Pfaffstädtener Großheiligen. Haben wir jetzt seit 6 Jahren spielen wir da immer.
Okay.
Und das sind so Kollegen aus der Wiener Jazz- und Klassik-Szene. Mhm. Und wir kommen da ohne Probe zusammen und spielen 3 Stunden die schönsten Melodien von Ernst Mosch bis Robert Peyer.
Cool, sehr cool. Wird es davon auch mal eine CD geben? Wahrscheinlich nicht.
Weiß nicht. Ich habe ja mal zwei Polkas habe ich ja mal geschrieben. Mhm. Vielleicht schaffe ich in den nächsten 6 Jahren bis zu meinem 50. Geburtstag eine CD voll zum Schreiben. Dass es für eine CD reicht, dann nehme ich vielleicht mal eine Blasmusikplatte auf.
Das wäre auf jeden Fall cool. Okay, Markus, vielen, vielen Dank für dieses liebe Gespräch. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, dabei zu sein.
Ja, ich danke für die Einladung, für das Gespräch.
Das war die 41. Folge. Vielen Dank an Markus Geiselhardt für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, ihr konntet wie immer was für euch mitnehmen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch allen Hörern und Hörerinnen bedanken für die, ja, für die Unterstützung, die ihr mir seit 1,5 Jahren gebt. Ich habe jetzt meine Zahlen auf Spotify gesehen und ich bin unfassbar dankbar dafür, inwieweit dieser Podcast doch angenommen wird, und das bestärkt mich natürlich in den Dingen, die ich tue, auch noch weiterzumachen. Wenn ihr da draußen jetzt sagt, ja, wir wollen dich auch noch ein bisschen unterstützen, weil dieser Podcast ist ganz einfach, ja, ein Hobby von mir. Ich bekomme dafür kein Geld und ich möchte das auch so weit wie möglich werbefrei halten. Dann könnt ihr mich unterstützen auf Patreon. Für ganz kleines Geld könnt ihr mich unterstützen, damit mein Ziel wäre es, nächstes Jahr ein Cutter anzustellen, damit ich mir so ein bisschen Zeitfenster freiräumen kann, um einfach andere Dinge und kreative Dinge auch für den Podcast noch machen zu können. Ich habe schon einige Patreonen on board und bei denen möchte ich mich jetzt nochmal exklusiv bedanken. Das ist der Felix, der Rainer, der Andi, der Andreas, der Tobias, die Bettina, der Dennis und die Jasmin, die schon dabei sind. Als Dankeschön dafür bekommt ihr 2 bis 3 Folgen nochmal extra zum Hören, unter anderem das Format Musik meines Lebens. Da spreche ich entweder persönlich oder auch teilweise mit Gästen über ihre Musik, die sie beeinflusst hat und oder auch mich dann halt beeinflusst hat, und wir hören auch ein bisschen Musik. Und dann gibt es noch einmal im Monat die Thekengespräche. In dem Monat war die Mentaltrainerin Mona Köppen nochmal bei mir zu Gast und wir haben so ein bisschen drüber gesprochen, ja, wie ich oder wie man diese schwere Zeit jetzt mit Corona und dem Ganzen auch mental einigermaßen gut bewältigen kann. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, dann auf patreon.com. Ich verlinke das natürlich nochmal alles in den Shownotes. Ansonsten, wenn ihr mir sonst noch weiterhelfen wollt, dann verlinkt doch einfach diesen Podcast auch in euren Stories auf Instagram. Schreibt mir gerne Feedback-E-Mails. Ich freue mich über jede. Sagt weiter, dass es diesen Podcast gibt. Abonniert ihn und dann wünsche ich euch eine gute Zeit.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.